Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Stefan und Simon.
Wir können über Essen reden.
Wir können über Essen reden, ja. Ich habe gerade, ist ja Nudelduft auch der Spielespaß, hä?
Essen liegt ja schon eine Woche hinter uns jetzt, ne? Folge 2.
Oh. Jetzt hast du mich bekommen. Ne? Ich wollte gerade über meine schönen Vollkorn-Kürbisnudeln reden, die ich mir gerade habe machen lassen, ehrlich gesagt.
Machen lassen, ja.
Wir haben ja Podcast aufgenommen.
Ich fand ja dieses Jahr das kulinarische Angebot in Essen deutlich besser
als letztes Jahr. Gar nichts davon mitbekommen. Einzige war, dass eine Rauchschwade in Halle 4 geströmt ist irgendwann, weil irgendjemand da, glaube ich, ein bisschen was verbrannt hat. Es hat den Eingang der Halle übelst ausgeräuchert. Ich dachte nur, boah, wenn
am
das
Sonntag,
die ganze
oder?
Zeit so ist. Nee, Samstag war das.
Ah, okay.
Also Sonntag auch, schön. Ja, die Armen von Martin Wallace Designs. Die Wallace Designs Leute, die standen da direkt in dieser Rauchschwade und es hat auch, also weiß ich nicht, habe ich auch gedacht, Mensch, die armen Leute. Aber es war dann nachher besser. Also es war irgendein Versehen, der da in der Küche wohl passiert ist. Aber in weiser Voraussicht, und ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe mich da ein bisschen vernachlässigt, was das Essen angeht. Ich hatte mir Brote geschmiert und die haben wir auch relativ spät erst gegessen, beziehungsweise meine Freundin hatte gesagt, sie geht jetzt raus, macht eine kurze Pause und ich direkt, ja komm, dann gehe ich nochmal schnell zu dem Stand und dann war es plötzlich doch schon wieder 4 Uhr. Viel zu spät dann gegessen, aber ja.
Brote schmieren oder generell sich Verpflegung mitzubringen, ist ja oft auch einzige Vernünftige, was man da machen kann. Das ist ja immer das, was ganz, ganz viel Sinn macht. Jetzt mal Frage an dich, Profispielbesucher. Diese Tische draußen zwischen Halle 3 war das, glaube ich. Ne? Da konntest du so rausgehen und da standen auch ein paar so ein Getränkewagen und so. Nee, nicht nur Stehtische, die hatten ja die ganze Reihe mit Biertischen und so weiter da voll, wo du richtig gut sitzen konntest. Mhm. Und das war neu, meine ich. Ne?
Gute Frage.
Du weißt nicht,
ich muss auch ehrlich sagen, die Galerie und so, ich habe wirklich einen Tunnelblick gehabt, als ich durch die Hallen gelaufen bin. Ich habe auch wirklich da gar keinen Fokus drauf gelegt. Meine Eltern hatten netterweise noch Nussecken gebacken für den Sonntag. Und dann haben wir genau dort nämlich eine Pause gemacht, an den Stehtischen allerdings. Und auch da bin ich erst zu spät gekommen, weil ich sagte, ich guck mal noch mal schnell bei dem einen Stand und habe dann auf den Kaffee verzichtet. Aber
Weil das finde ich auf jeden Fall, das ist noch etwas, was der Messe so gut tun würde, möglichst viele Sitzgelegenheiten, ne? Dass man sich zwischendurch einfach mal...
Für so viele Leute auch Sitzgelegenheiten machen? Das sind ja viele
Leute. Ja, natürlich, also es schaffst es natürlich nie für alle, aber je mehr, desto besser. Und hätte jetzt gesagt, ne, wo ein Wille ist ein Weg, und da haben wir jetzt ja schon gesehen, also das, ich meine nämlich, dass das neu wäre. Da war eben, ne, auf diesem Durchgang, irgendwo Halle 3 war, das kriegt es auch nicht so genau hin, eine große Fläche und dann möglichst viele Biertische, diese normalen Biergarnituren. Und das fand ich erstmal sehr angenehm. Jetzt war sonntags auch besonders gutes Wetter, da konnte man sich dann mal eben schön hinfläzen. Aber so mal einfach sich kurz entspannen, mal eben zur Ruhe kommen lassen, um dann wieder Energie zu tanken, um dann sich wieder in die 3 Stunden Frosted Games Schlange zu stellen.
Ja, das ist auf jeden Fall gut. Aber du hast ja auch was mitgebracht zum Spiel wieder, wo wir beide auch wieder was dazu sagen können. Und zwar das nächste Danny Garcia-Spiel.
So ist es. Traurigerweise jetzt gestaffelt in Teil 2 unserer heutigen Folge. Ne? Willkommen zurück. Wir haben letzte Woche ja die Folge beendet mit deiner Spiel des Jahres, Empfehlung, vielleicht Empfehlung. Ne?
Zumindest für mich ist es eine Nennung auf jeden Fall. Wir wissen ja noch nicht, was in dem Spielejahr noch rauskommt, aber ich bin mir sicher, wenn wir am Ende des Jahres über die besten Spiele sprechen, dann wird das wahrscheinlich von mir auch genannt werden.
Und nochmal kurz Hinweis an alle, die eventuell hier zuerst einschalten. Wir haben letzte Woche schon Teil 1 aufgenommen und haben diese Folgen, was wir sonst nicht so machen, mal einfach in zwei Teile gestückelt, auch so mit dem Gedanken Ferien, Content Production, Vorproduktion. Aber genug der Worte, beziehungsweise mehr Worte folgen jetzt. Wir reden über die nächsten Spiele, die wir gespielt haben. Und du hast es schon angekündigt, Danny Garcia hat ja dieses Jahr 3 Spiele veröffentlicht und darunter zählt ein Spiel, welches schon kurz vor der Messe verfügbar war, über das wir auch heute reden werden, die Blumenstraße, Windmill Valley. Ne, dazu gab es noch Daitoshi, das liegt ja auch irgendwo auf dem Stapel. Mhm. Was ich nicht mitgenommen habe, ich weiß auch gar nicht, ob es das zur Verfügung stand, war noch der andere Titel, Neko Syndicate.
Das war zur Verfügung. Das haben Leute mitgenommen. Das haben die, Grüße gehen raus, das haben unsere Gäste mitgenommen, soweit ich weiß. Ja, und fanden das
gute einen Wahl.
Guten Brainburner bisher. Ja.
Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Wie gesagt, letzte Folge, Danny Garcia gefällt mir momentan sehr gut. Wir reden auf jeden Fall über den eben den Titel, der schon vorher verfügbar war, Windmill Valley auf Englisch, die Blumenstraße. Auch hier reden wir wieder über ein leichtes Eurogame, würde ich sagen. Und vielleicht, also es gibt Leute, die wahrscheinlich auch sagen würden, vielleicht Kennerspiel, da würde ich aber widersprechen, glaube ich. Also schon auch ein Expertenspiel. Aus meiner Sicht ein leichtes Expertenspiel. Und es ist ein Spiel zu zweit, zu dritt, zu viert. Hier, anders als bei Barcelona, was wir in der letzten Folge besprochen haben, ist, vermute ich, auch die beste Zahl zu dritt. Wir haben es aber auch bisher nur zu zweit gespielt. Und thematisch ist das Ganze angesiedelt, der Stefan interessiert sich nicht.
Da bin ich auch ganz ehrlich, auch da habe ich mich nicht so interessiert, muss ich sagen.
Ja, das ist...
Weil das Thema ist nett, aber was das jetzt mit der Tulpenstraße zu tun hat, das hat irgendwas mit Lemmen zu tun und in der Historie wurde das eben dort zuerst ganz groß aufgezogen mit den ganzen Tulpen.
Ja. Es gibt ja tatsächlich, also ich hatte mal gehört, und die Zuhörer mögen uns hier korrigieren, ich hatte mal kurz gehört, dass das ja mit dieser Tulpen-Stockmarket, also am Aktienmarkt-Geschichte zu tun hat in irgendeiner Art und Weise, aber das bin ich mir gar nicht so sicher, weil die Blumenstraße ist ja vor allem, also die gibt es ja wirklich in Holland, ne? Das ist ja dann irgendwie ein 35 Kilometer langer Radweg. Wie dem auch sei, ist ein schönes Spiel mit Blumen, mit Tulpen. Das Ziel des Spieles ist es, Tulpen anzubauen und dafür halt im Eurogame-typischen Stile Siegpunkte zu kassieren.
Yes.
Wie bei allen Danny Garcia-Spielen sind hier zwei Konstanten dabei. Die Konstante Nummer 1 ist erstmal, dass er auch sich hier hat wieder sehr viel einfallen lassen, was den Aktionsauswahlmechanismus angeht. Und die Konstante Nummer 2 ist, dass mir die erste Partie gar nicht zugesagt hat, wie bei Barcelona. Hier war es tatsächlich noch deutlich dramatischer. Also es war so, dass ich die erste Partie gespielt habe und gedacht und wirklich es auch nicht mehr spielen wollte. Also ich gedacht, das muss ich nicht mehr. Und da kommt jetzt meine Frau ins Spiel, die sagt, das hat mir aber gut gefallen.
Das ist das. Ja, muss man ja auch sagen, wenn unseren Frauen ja auch ein Spiel gefällt, dann ist das ja, ich will nicht sagen, was Besonderes, aber das ist uns auch viel wert. Sagen wir es mal
ja,
so,
und ne? Dann hat man noch gar keine Wahl, es als einfach noch ein zweites Mal zu spielen. und das hat sich aber vielleicht gelohnt, das finden wir dann jetzt mal gleich heraus. Also thematisch, Blumenstraße, worum geht es generell mechanisch? Auch wie bei dem Barcelona-Spiel ist hier im Vordergrund der Aktionsauswahlmechanismus und das sind in dem Fall zwei ineinander greifende Zahnräder. In seinem Zug dreht man diese mindestens ein Feld, maximal 3 Felder. Warum, wieso, wie man das beeinflussen kann, kommen wir nachher zu, denn das spielt nämlich eine gar nicht so unwichtige Rolle. Und dann hat man auf den Zahnfeldern sind die Aktionen drauf, aufgedruckt und dann kann man sich für entweder das linke oder das rechte Zahnrad entscheiden. Soweit, so gut. Jetzt kommt die erste große Besonderheit und das ist nämlich, dass man sich hier seine im wahrsten Sinne des Wortes, das Zahnrad erinnert ja schon, einen kleinen Motor an ein Engine, auch wenn hier natürlich das so windmühlenartige, wassermühlenartige Zahnräder sind, kann man sich jetzt hier seine Engine aufbauen, indem man weitere Upgrades kauft. Und das sind eben so schöne in das Zahnrad hineinpassende Plättchen, die eben die bestehende Aktion überdecken. Dabei gibt es in der Regel so zwei Arten. Es gibt einfach die Grundmechaniken in viel besser. Angenommen, ich kann eine Tulpe jetzt zweimal anpflanzen, dann kann ich sagen, ich kann 4 Tulpen einpflanzen. Oder es gibt Bonusaktionen und die führen dazu, dass du quasi diese Aktion zusätzlich machen kannst. Also du kannst dann in dem Fall beide Aktionen machen. Die sind dann in der Regel nicht so stark, aber das ist so ein bisschen vor der Wahl, bei der man hier steht. Und hier ist tatsächlich so etwas, ich bin ja da so ein Depp, ne? In der ersten Runde interessiert mich das auch gar nicht. Und in der zweiten Runde habe ich dann überhaupt erstmal realisiert, ach, Moment mal, das rechte Zahnrad hat ja nur 5 Felder und das linke 6.
Das ist uns tatsächlich auch erst, glaube ich, in der zweiten Partie aufgefallen. Okay, ja, ja.
Sehr gut.
Das ist entscheidend. Das ist super entscheidend.
Das ist nämlich, genau, nicht ganz unwichtig und ich fühle mich jetzt auf jeden Fall deutlich weniger dumm. ne, aber du sagst, das ist schon, weil es eben dann dazu führt, zum Beispiel, dass wenn ich jetzt mir eine bestimmte Kombination mit so einer Bonusaktion aussuche, muss mir klar sein, dass in der nächsten Runde die eine Aktion früher auf dem Großen erscheinen wird, ne, in Kombination mit einem auf dem Großen. Nichtsdestotrotz, das Ganze ist halt hier eben super interessant. Was baue ich? Worauf setze ich? Welche Upgrades baue ich ein? Und für mich ist das auch so ein Mechanismus, wo ich noch glaube, unglaublich viel ausprobieren zu wollen und entdecken zu wollen. Ein bisschen anders als Barcelona sind generell die anderen Mechanismen noch ein bisschen wichtiger und da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Es gibt so einen Markt, es gibt, wo ich mich bewegen kann, es gibt die Windmühlen, die ich auf dem Board platzieren darf und da müssen wir auch gleich nochmal über das Board selber sprechen. Und da kommt halt einfach generell einiges zusammen. Es gibt eine zweite Mechanik. Bei dem Board kann man auch noch weitere, ne, man kann seine Aktionen upgraden. Du hast so Karten, die du dir kaufst, die kannst du entweder dafür nehmen, deine Aktionen zu stärken oder du schiebst sie unten in dein Board, um später Siegpunkte zu kriegen. Da brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Es gibt so den typischen Eurogame-Kram, nennen wir ihn mal
genau,
so.
Genau, ja.
Es gibt eine zweite Mechanismus und der ist mir dadurch aufgefallen, dass meine Reaktion und als auch die Reaktion von einem der Better Board Games Menschen, ich habe seinen Namen vergessen, es ist nicht der Thomas, sondern der andere.
Der andere.
Auf jeden Fall der andere, auch gesagt hat, dass er sie für überflüssig fand. Wir reden hier über diese Aktion, die Möglichkeit, das Wasser zu erhöhen,
ja.
Also die Schleusen zu öffnen, um mehr Wasser reinzulassen. Und mein erster Gedanke war auch, ja, keine Ahnung, das haben wir überhaupt nicht benutzt in der ersten Partie.
Wir auch nicht, auch nicht in der zweiten übrigens.
In der zweiten, glaube ich, wir auch nur peripher am Ende, um Siegpunkte noch zu generieren, im letzten Moment, um nochmal jeder, ne, weil du das dann einmal da nochmal 4 Siegpunkte einsammeln kannst. Aber ich glaube, spätestens ab der dritten oder vierten Partie haben wir festgestellt, dass das ja tatsächlich eine sehr hohe Relevanz hat. Ne? Denn aus folgendem Grund, noch kurz dazu, ein anderer YouTuber meinte mal, ja, das spielt sich so easy, ich schaffe am Ende alles. Ne? Also ich baue, es geht darum nochmal, das Tulpen einbauen, du musst so Tulpen verschiedener Farben einbauen, hat so leichte Viticulture-Vibes, aber wirklich nur ganz leicht, ne, indem du die Dinger da drauf schiebst. Auch da übrigens generell in dem Spiel sehr viel, auch wieder ähnlich viele Kettenzüge verteilt. Ne? Du deckst irgendwas ab, dadurch enablest du was, hast da ein paar Bonuszüge. Aber wir haben dann irgendwann festgestellt, dass diese Mechanik eigentlich ja äquivalent, also super wichtig ist, um deine Züge zu optimieren. Weil der Gedanke ist ja nicht, es haben ja alle gleich viele Züge. Und wenn ich jetzt dran bin und feststelle, dass ich in 2 oder 3 Aktionen eine bessere Aktion habe, dann setze ich natürlich das Wasser hoch, um eben auf dieses dritte Feld zu kommen. Und dann ist mein Gegenüber quasi gezwungen, was jetzt entweder sich anzupassen oder einen ähnlich guten Zug zu machen, den er vielleicht nicht schafft. So sind wir dann irgendwann auch gekommen, habe ich geguckt, oh Moment, meine Frau, die hat das und das. Okay, dann setze ich das jetzt mal auf Stufe 2 und da habe ich hier eigentlich eine sehr gute Aktion und sie weniger. Um dort halt wirklich dann so diese Dynamik zu machen, nur effektive Züge auf deinem Zahnrad zu spielen. Aha. Und tatsächlich fand ich das so eine Erkenntnis, die kam auch bei uns sehr spät. Aber so etwas, wo ich sage, nee, Moment, das ist ganz wichtig, dass das dabei ist. Und dann endeten unsere Partien, unsere ersten Partien waren auch, ne, dann alle, du baust alle Blumenfelder vor und fragst dich, was soll das eigentlich? Ne? Also du musst keine Entscheidung treffen. Und jetzt, wenn wir momentan spielen, dann also schaffen wir es nie, alle Blumenfelder und alle Windmühlen loszuwerden, ne? Weil die Partien auch dadurch deutlich schneller gehen. Und das ist etwas, was ich tatsächlich nochmal ultra sympathisch bei dem Spiel fand. Du siehst so aus, als möchtest du hier mal reingerätschen.
Ja, also ich habe es ja auch ein paar Mal gespielt und ich war auch erstmal so ein bisschen irritiert aufgrund der Situation mit diesem Wasser, dass man eben, warum sollte man schneller voranschreiten? Ja, damit man dem anderen reingrätscht. Diese Erkenntnis kam mir nach der letzten Partie tatsächlich. Ich hatte dir auch im Vorfeld geschrieben, dass ich den Eindruck hatte, Simone hat das Spiel komplett gebroked. Die hat durchgespielt. Weiter optimieren geht nicht mehr. Und wir reden hier wirklich von Punkten jenseits von Gut und Böse gefühlt. Ich hatte auch keine Chance. Aber, und dazu muss man auch sagen, wir haben auch fast jeder, also wir haben vielleicht ein, zwei Aktionen mal übersprungen. Ich hatte ein bisschen mehr, weil ich Sägen hatte, mit dem man dann nochmal umsonst eins weiterdrehen konnte. Hm. Aber ich sag mal, so wirklich viel konnte ich da jetzt nicht rausholen. Ich glaube, dieses Spiel, das, was du auch erzählst, ist eher ein, ich muss abschätzen, wie gut bin ich gerade? Kann ich dem anderen jetzt, ein bisschen unter Druck setzen, indem ich die Aktionen quasi nach vorne spule, um das Spiel zu verkürzen? Oder verbaue ich mir dadurch gerade diese wichtige Aktion, die ich eigentlich brauche, um meinen Plan zu verfolgen? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende und Interessante bei diesem Spiel. Das finde ich jetzt, nachdem du es erzählt hast, noch plausibler. Und jetzt müsste ich es eigentlich auch nochmal spielen, tatsächlich. Weil ich glaube, dass dadurch kann ich die Simone jetzt vielleicht ein bisschen unter Druck setzen. Und wie du sagst, du musst für dich den besten Zug finden. Und wenn der Zug ist, du hast am Ende 4 Aktionen weniger gespielt, ja, dann ist das so. Ja, aber das fühlt sich erstmal nicht so ganz natürlich an. Du, als Spieler möchtest du ja eigentlich viel, viel mehr immer machen. Du willst immer maximal viele Züge haben, du willst Kettenzüge, darauf wirst du getrimmt. Und wenn du natürlich dann das Minimale machen sollst, das ist natürlich heftig. Ne? Und ich finde, die Mechanismen passen alle sehr gut zusammen. Ich finde es optisch nicht annähernd so gut wie Barcelona, finde ich persönlich. Es sieht halt ein bisschen sehr, ja, basic aus, auch von der Grafik. Aber das passt zum Spiel irgendwie trotzdem. Also ich finde es jetzt auch nicht hässlich. Also ich mochte es auch beim Spielen gerne und es hat diese knallbunte Optik, die so ein bisschen auch an so Kinderspiele erstmal erinnert. Aber in dem Ganzen steckte auch selbst, wo wir diesen Teil jetzt ausgeklammert haben, wie wir taktisch vorgehen, hat es trotzdem Spaß gemacht. Aber das ändert natürlich jetzt schon, wie wir das Spiel in Zukunft sehen werden. Ne? Und da möchte ich es eigentlich nochmal spielen.
Ja, also kann ich nur empfehlen. Generell, ich glaube übrigens, dass dieses weniger ist, um Druck auf den anderen auszuüben, weil du hast ja immer die Möglichkeit, auch es umsonst wieder dann runterzunehmen. Aber es ist einfach selber, deine Züge zu optimieren. Ne?
Nee, da verstehst du mich falsch. Ich meine nicht den Druck durch das Wasser erhöhen zu erhöhen, sondern wenn deine Aktionen durch sind, ist das Spiel ja vorbei. Das meine ich. Also du nimmst dem anderen ja quasi auch wieder Züge weg. Also wenn du dein Rad dreimal weiter drehst, okay. Heißt das, genau. Alle in der gesamten Partie haben 3 Züge weniger, als wenn wir jetzt ganz normal gespielt hätten.
Ja, 2 und Züge weniger, aber...
Ja, 2, ja, genau, sorry, ja. Ist schon spät. Ne? Und ich glaube, das ist das, was ich mit Druck ausüben meine. Du weißt ja, okay, der hat jetzt viermal das Rad weitergedreht. Scheiße, ich muss jetzt irgendwie in der Zeit, ich habe jetzt weniger Zeit zur Verfügung. Was mache ich jetzt als nächstes? Ja, und dem anderen immer einen Schritt voraus zu sein.
Genau. Generell glaube ich, der Gedanke bei dem Spiel ist, du musst halt optimieren. Ne? Und wenn du dann vor allem diese besseren Aktionen in dein Rad einbaust oder eben diese zusätzlichen Aktionen, dass du gucken musst, dass du genau auch auf diese dann idealerweise gehst, wenn sich das gerade irgendwie anbietet, um dann wirklich dann eben die Züge besser zu planen und nicht einfach alles mitzunehmen, weil, und da versuche ich jetzt mal die Kurve, was hat mir generell gut gefallen, das Spiel an sich ist schon ein Wohlfühlspiel in Form von an jeglicher Stelle versucht dir das gute Gefühle zu geben. Das fängt dann, du sagtest ja gerade das Artwork, das fängt bei dem Artwork erstmal an. Ne? Das ist ein ganz schönes, klares, ich finde es ultra klares Board. Mhm. Ne? Also das ist
Ikonografie
das ganze Spiel.
Auch wieder ganz toll. Weiß
richtig,
direkt, was
ne?
passiert.
Ich würde behaupten, das ist wirklich ein sehr zugängliches Brettspiel, wo du sofort weißt, was passiert. Und da kommen wir vielleicht auch gleich noch mal im Fazit zu. Und es ist halt generell so ein Spiel, du hast eigentlich seltenst mal einen Mangel. Ne? Manchmal vielleicht doch Geld oder so hier und da. Aber in der Regel kannst du relativ gut die Sachen dahin bekommen und musst dann eben schauen, wer am effektivsten ist. Dadurch, aber alles, was wir gerade besprochen haben, beschreibt, glaube ich, sehr gut das Problem des Spiels. Weil ich prognostiziere Folgendes, dass du unglaublich viele Leute haben wirst, die sagen werden, ja, da kann ich jetzt eigentlich nicht so viel mit anfangen. Für mich ist das ein okayes Spiel.
Auch vom Thema her.
Und dass du andere haben wirst, die da sehr begeistert von sein werden. Wir haben, glaube ich, da auch schon, gab schon das eine oder andere Review, wo Leute wirklich extremst überwältigt waren von dem Spiel. Und ich glaube aber, dass die Mehrheit der Leute eher negative Sicht auf dieses Spiel haben werden, weil noch mehr als Barcelona, da müsstet ihr da nochmal reinhören, was wir darüber gesagt haben, ist dieses Spiel, füllt dieses Spiel einen Platz, wo ich sagen würde, das hat bisher noch kein Spiel gefüllt in dieser Form. Und zwar super zugängliches Expertenspiel, wenn du da drauf guckst, du denkst, ah geil, cooler Euro, ne, mit Boardbuilding und so weiter. Und dann ist es doch ein relativ seichtes Spiel für den Heavy Euro Gamer. Und für den Kennerspieler ist es vielleicht dann schon wiederum ein bisschen zu viel.
Ja, zu und strategisch, glaube ich, von der Denke her. Ne?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nämlich, dass viele Leute das dann auch so einfach spielen werden und ja, machen einfach mal hier jeder seinen Schritt, vielleicht dann am Ende mal einen zweiten Schritt. Das mit den Schritten ist übrigens auch dann ja sehr relevant, um die Boni zu kriegen für die Runde. Das hatte ich vorhin noch vergessen zu erwähnen. Und da glaube ich, dass dieses Spiel, also ich mag es sehr gerne, aber ich glaube, dass das Spiel sehr viele Leute finden wird, die sagen würden, 7 von 10, das ist 6 von 10, das ist ein okayes Ding in ihrer Skala, die auch immer sie dann verwenden würden, weil die viele, glaube ich, das nicht so richtig einschätzen können, was ist das eigentlich, was will das Spiel eigentlich von mir?
Ja, ich glaube, dass das Spiel eher das Problem hat, dass es die falschen Leute vielleicht anspricht. Das ist so meine Befürchtung und die falschen Leute abschreckt. Weil ich glaube schon, dass es die Eurogamer, wenn du erstmal in dieser Tiefe drin bist, dass du realisierst, dass du den anderen eigentlich knallhart irgendwie die Aktionen wegnehmen kannst und das Spiel, die Spiellänge so bestimmen kannst, dass das schon auch gemein sein kann und dass das schon sehr konfrontativ sein kann auch. Und diejenigen, die es aber wegen der Optik spielen, so wie wir es auch so erstmal wahrgenommen haben, sind eher so diese, dass ich mir denke, oh ja, das ist jetzt ein schönes Wohlfühlspiel, so wie wir es gesagt haben. Und ich glaube, da treffen dann zwei Welten aufeinander, wo man erstmal begreifen muss, was das Spiel eigentlich ist. Ich finde das dadurch nicht schlecht. Man muss einfach nur wissen, worauf man sich einlässt. Ich finde das Spiel auch sehr gut. Also mir hat es auch sehr gut gefallen und würde auch sagen, dass es Simone auch besser gefallen hat als Barcelona. Ich, wie gesagt, würde sagen, für mich ist Barcelona das bessere Spiel. Ich mag aber beide. Und ich finde, dass man muss auch nicht immer vergleichen, was jetzt das Bessere von den beiden, sondern man kann auch einfach sagen, es sind beides gute Spiele, die beide nochmal was Neues in dieses Genre reinbringen, was ich total gut finde.
Ich muss noch mal kurz auf dieses knallhart, was du da noch mal verwendest, reingehen. Also ich habe nicht dieses knallhart Gefühl dabei. Ne? Also ich habe, weil selbst wenn man jetzt sagt, ich gehe mal 3 Schritte, das ist jetzt nicht so obvious, dass, also offensichtlich, dass du denkst, ah ja, okay, jetzt hat er mir so richtig dazwischen gegrätscht, sondern im Gegenteil, weil ich glaube, für den anderen fühlt sich das immer noch gut an. Für mich ist das auch null Konfrontation wirklich so gegeneinander. Ne? Also es ist, hat behält für mich auch schon sehr stark diesen Wohlfühlcharakter. Ich glaube aber, es spricht halt so diese typischen Eurogame-Reviewer oder was auch immer, dann, ne, die sind dann vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass es dann dafür zu seicht ist. Ich finde aber, es ist das perfekte Spiel für Leute im Kennerspielbereich, die da so ein bisschen drin sind, und ist eigentlich ein gutes Gateway-Expertenspiel. So würde ich es wahrscheinlich beschreiben, ne? Als wenn glaub, du sagst, du willst.
Experte ist es zu seicht, ist meine Vermutung. Also es ist gehobenes Kenner, aber ich würde sagen, es ist schon, ja, da kann man jetzt drüber streiten. Also für mich wäre es jetzt kein Expertenspiel, tatsächlich. Dafür also sind doch die Regeln auch viel zu eingängig.
Ja, weiß ich nicht. Also können wir ja trotzdem mal kurz zwei, drei Argumente hin und her wedeln. Ich glaube schon, dass das schon allein wegen der Wassermechanik ist das kein Kennerspiel mehr. Ne? Du hast schon 7 unterschiedliche Aktionen, die du erklären musst, mit den ganzen Mechaniken, mit dem Überdecken, mit den Karten, die Siegpunkte. Du musst die Ikonografie erklären, die ist nicht immer eindeutig. Da musst du oft nachgucken, was das bedeutet. Also da hält
würde
ich schon.
Das haben ja andere Kennerspiele auch. Also zum Beispiel Paleo, was ja Kennerspiel des Jahres geworden ist, hat er das auch alles. Also viele Aktionen. Für Ikonografie. Für mich ist das, also es steht ja aktuell auch bei ungefähr einer 3 von 5 bei der Weight Rating. Das ist eigentlich schon noch der leichte, der fortgeschrittene Kennerspielbereich. Für mich ist auch Barcelona das schwerere Spiel, muss ich sagen. Und das Barcelona ist für mich auch ein Kennerspiel.
Ja, für mich, ich hätte mal so gedacht, 3 ist schon, also auch allein von wie lange brauche ich, um das zu erklären.
Wie lange würdest du schätzen, brauchst du zum Erklären? Ich würde sagen, du bist locker in 20 Minuten durch.
Ja, warte, und da komme ich nämlich gerade dazu. Und zwar glaube ich, dass man hier den Fehler macht, weil das Spiel so unglaublich zugänglich ist,
das
als Kennerspiel zu deklarieren. Und ich glaube schon, dass das, also es ist übrigens nicht eindeutig zuordnbar. Ne? Vielleicht ist das ja etwas, worauf wir uns einigen können, aber ich glaube, es ist unglaublich gut darin, durch die Ikonografie, durch das Design und durch die Simplizität der Aktionen auch, ne, dass du da deine, was du machen kannst, aber allein schon die Wassermechanik, ne, das ist schon für mich mit, du darfst, also das habe ich schon
jetzt,
mehrfach
jetzt vergleichst
erklärt.
Mal mit Wasserkraft, ja, das ist ein Expertenspiel.
Moment.
Du kannst jetzt nicht hier sagen, dass, also wenn du Expertenspiel sagst, meinst du Expertenspiel.
Ja, richtig.
Und Expertenspiel ist für mich, ich arbeite mich auch wirklich 1,5 Stunden vielleicht durch die Regeln durch, beispielsweise. Das wäre jetzt beim Wasserkraft der Fall, das wäre bei einem Underwater Cities der Fall. Du kannst das, also für mich.
Was ist Burgen von Burgund für dich?
Das ist ein gehobenes Kennerspiel.
Okay, dann würde ich sagen, agree to disagree, hätte ich auch gesagt, ganz klares Expertenspiel. Das ist immer, und Wasserkraft ist ja in diesem Expertensegment dann nochmal einfach ein Level höher. Ne?
Ja, aber würdest du jetzt Underwater Cities irgendwie in der Komplexität mit Windmill Valley oder die Blumenstraße vergleichen können? Ich finde nicht.
Nein, weil es ja auch nicht schwarz und weiß ist. Ne? Das hast du einfach ja ganz viele Graustufen. Ne? Du hast ja im Kennerspielbereich auch ganz viele Graustufen. Und ich sage, also ne, wir werden uns ja hier offensichtlich nicht einig, was die Definition von einem Expertenspiel ist. Aber ich sage, dass die Blumenstraße es schafft, die, egal welche Komplexität sie hat, Kenner, was auch immer, die unglaublich gut auf die Straße zu bekommen. Also so, dass es extremst zugänglich ist von seiner Komplexität von fast 3,0. Das ist ja eigentlich schon im Expertenbereich, habe ich gehört. Und da ist es einfach sehr zugänglich. Und dazu kommt halt dieses positive Gefühl, ne? Also dass du wenig gegeneinander hast. Das Ganze, wenn ich hier auch ein bisschen sagen würde, was mag ich nicht, ist mir ein leichten Tick vielleicht zu wenig Interaktivität. Aber generell finde ich sehr schönes Wohlfühl-Expertenspiel.
Kennerspiel. Okay, also Fazit, Kaufempfehlung. Welche Punkte gibst du?
Ja, das ist also erstmal Kaufempfehlung finde ich hier sehr schwierig. Also erstmal gefällt es mir, bin ich froh, dass ich es gekauft habe, auf jeden Fall. Ich würde momentan sagen, das ist bei mir eine 8 von 10.
Würde ich auch sagen.
Ich sage, ja, Moment, du hast ja vorhin bei Barcelona gesagt.
Auch 8 von 10 habe ich gesagt.
Okay,
nein,
okay.
Nein, ich habe mich korrigiert nach oben.
Ja, vorhin, letzte Woche natürlich.
Ja.
Ich bin mir aber nicht, also für wen ist das was? Und das ist hoffentlich gerade klar geworden.
Aber das klärt doch jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt eine halbe Stunde drüber gequatscht. Die Leute wissen jetzt, ob es was für sie ist.
Darwins Journey mögt, ne, und sagt, das ist euer Ding, dann ist das nicht der No-Brainer-Kauf hier von Blumenstraße. Ne? Da, also gerade so
ja
diese Heavy-Euro-Gamer.
Wenn ihr Darwins Journey mögt, dann ist sowieso hier der falsche Platz. Nein, der Stefan mag es ja gerne. Der Stefan mag es ja gerne.
Der Simon weiß nicht, was er sagt.
Ich weiß so nicht, was ich sage. Ich bin nicht mehr zurechnungsfähig nach der Messe.
Wir fragen mal den Michael, was. Der hat doch schon bestätigt, dass...
Ja, leider. Nein, ich kann das ja anerkennen. Ich finde, damit werden ja auch nicht... Ich will jetzt hier nur ein bisschen provozieren. Ja? Ich will ein bisschen Beef. So, das klickt sich bestimmt gut.
Wir müssen nochmal über... Es steht ja nicht im Titel, dass wir...
Also Sprachneutralität ist auch gegeben wieder. Also es gibt kaum Text. Eigentlich gar keinen, soweit ich weiß.
Ja,
verfügbar
ich auch,
ist es auch noch. Auch ein Spieleschmiede-Projekt. Und ebenso wie Barcelona für 60 Euro aktuell zu haben. Und steht auch aktuell bei einer 7,9 bei BGG. Also es kommt schon gut an, kann man schon sagen. Und ich bin jetzt auch tatsächlich gespannt, was Danny Garcia so als nächstes noch rausbringt. Und du wirst mir dann erzählen, wie Aborea und Daitoshi
funktionieren.
Bin ich sehr gespannt.
Schauen wir mal.
Sehr gespannt.
Nun gut, marschieren wir auf zu unserem nächsten Spiel oder soll ich sagen zu unseren nächsten Spielen?
Genau, es geht um zwei Zimmer. Jetzt habe ich dich eiskalt erwischt. Ne?
Das hast du absichtlich gemacht.
Das habe ich tatsächlich.
Im Skript steht was anderes.
Habe ich tatsächlich absichtlich gemacht. Warum habe ich das absichtlich gemacht? Weil ich glaube, dass Solospiele dann doch eher weniger Leute interessieren. Und ich mache jetzt zwei Zimmer und bin gerade sehr schockiert, dass das Spiel nur bei einer 6,7 aktuell steht bei BoardGameGeek. Und ich frage mich, was ist denn da falsch gelaufen? Auch wieder ein Rezensionsexemplar, was wir netterweise von der Spieleschmiede vergünstigt bekommen haben. Und ja, es ist von einem, ich glaube, es ist französischen Verlag, aber es könnte auch sein, dass es sogar aus dem asiatischen Bereich kommt. Da habe ich mich jetzt natürlich zu wenig drüber informiert. Autor sieht so aus, als wäre es auf dem Japanischen. Es ist nämlich Akiyama Koryo, der auch unter anderem das Sail nochmal neu implementiert hatte. Und Kozu Yusai, ja, die haben zusammen ein paar Spiele gemacht, aber eigentlich ist nur das Sail relativ bekannt. Ein schönes Zwei-Personen-Stichspiel. Habe ich auch zu Hause. Aber jetzt soll es ja um was anderes gehen. Ein Spiel, was ich sagen würde, vielleicht zu den innovativsten des Jahres zählt.
Oh,
und
hört.
Ja, ich bin ja immer noch dafür, dass wir eine Liste machen, die innovativsten Brettspiele. Das müssen ja dann nicht die besten sein. Aber das Spiel hat uns in einen kleinen Bann gezogen, kann man schon einfach so sagen. Es geht darum, dass wir zu zweit spielen. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, ist auch relativ einfach zu lernen, aber sehr, sehr schwer zu gewinnen. Wir spielen nämlich kooperativ zusammen. Das Spiel dauert auch nicht lang. Ich würde sagen, so zwischen 10, 15 Minütchen. Und thematisch geht es darum, dass wir versuchen müssen, verschiedene Kreaturen und Personen in verschiedene zwei Räume zu spielen. Dabei gibt es aber verdeckte Informationen. Und zwar ist es ein kooperatives Spiel, bei dem wir nicht wissen, was der andere tut. Das heißt, wir haben die Schachteln als Deckel auf unserem Tisch liegen. Eine links, eine rechts. Und wir wissen, wo Nina startet. Unsere Aufgabe ist es, mithilfe der Karten, die wir in beide Räume spielen, Nina nachher lebendig zu behalten und dem Bösen, ich weiß gar nicht, heißt er Norman, also dem Bösen quasi zu eliminieren. So. Wie machen wir das? Jede Karte hat Effekte drauf. Zum Beispiel gibt es eine Karte, bei der ist es so, wenn die Karte 5 und wenn die ist rot und wenn die 14 mit der im gleichen Zimmer ist, dann aktiviert die einen Effekt und etwas passiert in diesem Raum. Zum Beispiel die kleinste rote Karte wird eliminiert, die höchste grüne Karte wird eliminiert. es gibt Bedingungen, wenn drei oder mehr in dem Raum liegen, passiert etwas bei einer Karte oder vier oder mehr. Und der Clou ist, dass die roten Karten sehr die niedrigsten sind und die grünen die höchsten. Und dadurch, dass man von oben nach unten quasi alle Effekte durchgeht, es sein kann, dass selbst wenn eigentlich alles stimmt in dem Raum, denn wenn wir eine neue Karte in den Raum spielen, wird er komplett aktiviert, von oben nach unten. Kann es sein, dass zum Beispiel wir alles toll ausgerechnet haben, aber mit der zweiten Karte eliminieren wir eine weitere Karte und erfüllen dann nicht mehr die Bedingung für die vierte Karte zum Beispiel. Das jetzt, klingt jetzt sehr hoch, aber so muss man nachher denken. Du bist draußen, ja. Ich komme zurück auf die Mechanik, keine Sorge. Das Spannende ist, wir ziehen eine Karte vom Stapel und der andere macht die Augen zu. Sieht nichts, hört nichts und der andere tut diese Karte unter eine der beiden Zimmer, aktiviert das Zimmer und sagt am Ende das Endergebnis. Entweder es passiert nichts, dann ist Stille, oder es gab Blut, dann sieht man, welcher Charakter ermordet wurde. Oder, das war's. War es eigentlich an Informationen. Und wir müssen dadurch quasi auch so ein bisschen versuchen zu kommunizieren, wo wir was hinspielen, was wir eigentlich vorhaben. Und der Clou ist, sich dahingehend abzustimmen, weil es ist echt schwer, dass man nicht aus Versehen die falsche Person irgendwie erwischt oder dass die Kombos plötzlich völlig nach hinten losgehen. Wir haben das erste Level, glaube ich, in der fünften Partie geschafft. Da waren wir auch sehr stolz drauf. Das zweite ist jetzt noch mal schwerer. Und das Interessante ist, das Spiel setzt immer noch einen drauf. Es gibt verschiedene Level und es kommen einfach andere Karten rein. Also es wird anders zusammengestellt und es wird wirklich viel komplexer. Jetzt werden die ganze Zeit Karten aktiviert, die zwischen den Räumen getauscht werden. Und wir wissen natürlich dadurch immer weniger, was ist jetzt gerade passiert? Welches Zimmer hat der andere überhaupt aktiviert? Das sind so die Ideen, die man dann in diesem Spiel haben muss. Und ich muss sagen, uns hat es uns gepackt, dass wir sagen, wir wollten es unbedingt schaffen. Und wir haben es dann in der fünften Partie geschafft und sind seitdem an dem zweiten Szenario dran. Ich habe es noch viele weitere Male gespielt und wir sind leider immer noch gescheitert. Aber das ist echt gut. Also das ist so ein kleines Spiel. Da muss man Bock drauf haben. Ich glaube, man hört auch schon jetzt, für wen das was ist und für wen nicht. Es mag vielleicht ein bisschen sehr schwer sein, gerade im ersten Szenario. Vielleicht hätte man da irgendwie ein noch einfacheres Szenario wählen können, damit man ein bisschen reinkommt. Gerade wenn man es vielleicht mit Nichtspielern spielt, weil von den Regeln her geht das. Aber ansonsten kann ich da nicht viel Schlechtes drüber sagen. Deshalb wundert mich tatsächlich die Bewertung auch, weil ich sage, dass diese Idee der verdeckten Information nochmal auf so ein Kombo und wir müssen dieses Rätsel lösen. Eigentlich ist es eher so ein Rätsel lösen. Wir müssen genau die Kombination finden, die Leute in einen Raum zusammenzubringen und müssen es dann versuchen. Und für so einen kleinen Preis finde ich das richtig gut. Also es macht richtig Spaß.
Was ist denn der kleine Preis?
Das ist jetzt eine gute Frage. Ich hätte jetzt gesagt, das kostet so 10 Euro, würde ich sagen. Ich sehe gerade 12, 13 Euro kostet das. Und es hat eine schöne Optik, hat so ein bisschen so eine spooky, creepy Richtung und hat auch eine schöne Aufmachung. Wie gesagt, ich finde, man hört jetzt raus, für wen es was ist. Und es ist auf jeden Fall was, wo man sagen könnte, okay, das habe ich so noch nicht gespielt. Und das finde ich immer sehr gut und das finde ich immer sehr lobenswert. Und ich weiß nicht, ob du es auch noch ausprobieren willst, ob dich das anspricht mit deiner Frau oder ob das Thema zu krass ist oder
ist kooperativ.
Zu Horror. Kooperativ geht gar nicht.
Wird hier nicht gespielt, außer Helden müssen draußen bleiben. Oh. So, hier. Gut, dass wir es sagen. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich habe ja noch voll die gute Geschichte zu erzählen.
Ja. Von was?
Zurück zu Two Rooms. erstmal stimme ich dir erstmal vollkommen zu, innovative Ideen umzusetzen. Ne, ganz lobenswert. Nicht das 500. Eurogame mit irgendwie ähnlichen Mechaniken. Daher auf jeden Fall lobenswert. Und ne, man hört schon, ein schwieriges, kooperatives Spiel mit diesen verdeckten Informationen. Wenn man mal was Neues sucht, glaube ich, dann ist man hier gerade fündig geworden.
Also für mich wäre es jetzt auch so abschließend auch erstmal so eine 8 von 10, würde ich sagen. 7,5, 8 von 10. Für wen ist das was? Da denke ich, ist die Zielgruppe sogar, ich wage mich so ein bisschen nach vorne und lehne mich weit aus dem Fenster, dass das vielleicht auch Leute anspricht, die gerne mit dem Partner so Escape-Spiele spielen oder so, also so Rätseldinger.
Ja,
weil du musst
okay,
schon
Exit-Spiele,
diese Kombination, wie muss ich die Charaktere legen? Das ist erstmal das erste Rätsel, was du knacken musst. Und das nächste Rätsel ist, wie spielt eigentlich der andere? Und deshalb glaube ich, wenn du diese Puzzle-Aspekte nicht so gerne magst, dann ist es wahrscheinlich nichts für dich. Aber ansonsten hast du ein uniques Puzzle. Du hast nicht das nächste Exit-Game, was du wieder zerreißen kannst. Ne? Ihr wisst, meine Meinung zu Exit-Games ist nicht so gut. Aber ich bin eigentlich nicht die Zielgruppe, aber dieses Rätsel hat mich trotzdem gepackt. Und deshalb bin gespannt. Vielleicht hat es ja der ein oder andere schon gespielt. Und bin mal gespannt, ob dazu noch irgendwas kommt. Jetzt darfst du deine Geschichte erzählen.
Jetzt erzähle ich meine Geschichte und es ist ja auch unser Job, den Leuten ein bisschen auf die Nerven zu gehen. Ne? Also wir wollen ja, und da darf ja eigentlich keine Folge vergehen, dass wir über Helden müssen draußen bleiben reden. Und so war es natürlich am Sonntag, dass ich mit meinem Sohn unterwegs war und dann kamen wir zum Keep the Heroes Out Stand. Und die hatten netterweise, da standen ganz viele Plüschtiere von den Monstern, die man dort spielen kann. So zum Beispiel auch den Schleimen. Und da stand mein Sohn dann davor und sagte, Papa, ich brauche einen. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach guck mal, da läuft ja ein random Verkäufer vorbei und habe ihn mal gefragt, sind die überhaupt zu verkaufen? Weil das sah tatsächlich nicht so aus, als wären die zu verkaufen. Und dann fing er an, ja, 25 Euro pro Stück. Und ich so, ja, cool, okay. Und dann fragte er, aber dann wollte er irgendwie an, hat er mich gefragt, ja, wenn du irgendwas kaufst und so weiter. Und dann fragt er mich, wie viel ich denn von dem Spiel schon hätte.
Natürlich ja, alles.
Alles war die Antwort. Und dann habe ich gesagt, da konnte ich natürlich nicht davon abhalten, auch mal kurz das Spiel zu loben und sagen, was wir darüber denken. Und das ist natürlich eigentlich der verdiente Preisträger zum Kennerspiel des Jahres sein sollte. Und es stellte sich im Laufe der Konversation dann heraus, dass es tatsächlich einer oder der Designer von
dem
cool.
Keep the Heroes Out war. Da hast du richtig in den Hintern gekrochen, bist du ihm.
Natürlich, natürlich.
Bewusst.
Unbewusst tatsächlich.
Ja, natürlich.
Und der hat dann tatsächlich und uns auch eines der Plüschtiere dann auch geschenkt. Und das hat natürlich die Liebe nochmal viel vergrößert. Und mein Sohn durfte sich dann einen aussuchen, hat sich dann für den Schleim entschieden. Und ja, generell natürlich wieder ultrasympathischer Mensch, kann ich nur sagen. Also das trifft wahrscheinlich auf sehr viele Designer zu, aber da ganz, ganz, also der war so richtig glücklich, die Geschichten zu hören, wie viel Spaß wir mit der Familie damit haben. Das hat ihn super happy gemacht und hat dann auch noch viel erzählt, was sie machen und nächster Kickstarter und so. Und ja, und
Mensch, ich wollte das gar nicht.
Ja.
Hätte ich das gewusst, dann hätte ich dem auch nochmal ein paar Takte gesagt. Ich habe ja das Spiel auch tatsächlich mit meinen Klienten schon gespielt. Und der ist ja auch nach wie vor begeistert. Der sagt dann immer, wann spielen wir denn wieder das Dungeon-Spiel? Und es ist ja super komplex. Und er hat trotzdem diese Motivation, weil halt das Thema auch so gut zieht. Ja, ich kann auch nur sagen, tolles Spiel. Und habe mir tatsächlich auch eine kleine Erweiterung gekauft. Und die Wooden Bites, diese Holz-Tokens, ja.
Die sind cool, ja. Das ist auch nochmal nice. So, um natürlich hier den perfekten Übergang hinzu. Two Rooms, sind wir fertig?
Wir sind fertig, ja, klar, natürlich.
Schönes Spiel, ja. Tatsächlich, also ich, wenn
komm
ich
zu einem nicht so schönen Spiel.
Kommen wir zu einem Spiel. Ja, richtig. Ja, du. Jetzt, Agent
nein.
Avenue.
Also du würdest es, nein. Du würdest tatsächlich auch nochmal mit mir spielen, ja?
Wenn ich jetzt mit dir wäre, würde mich das mal interessieren, aus Neugierde, so wie du es vorgestellt hast, generell einfach zu viel zu spielen und daher
ist ja auch okay.
Spiele bin ich ja sowieso ein bisschen vorsichtiger.
Wir bieten ja unseren ZuhörerInnen auch immer die volle Bandbreite und es ist auch vollkommen okay, wenn wir einen unterschiedlichen Geschmack haben, noch bevor wir das Spiel überhaupt gespielt haben, zu sagen, ja, nee, ist nichts für mich.
Also ich,
das ist ja auch vollkommen richtig.
Ich könnte mir vorstellen, dass es mir gefällt, aber es fehlt die Zeit, das auszuprobieren. Ne? Hier,
ja.
Wir haben beide einen riesen Stapel aus Essen mit.
Und ja, jetzt ist sowieso alles vorbei. Den
müssen wir erstmal abarbeiten. Jetzt ist
sowieso alles vorbei.
Aber um die Kurve zu kriegen von Helden müssen draußen bleiben, denn ein anderes Spiel, was wir ganz weit vorne gesehen haben in der Kennerspielgruppe, war damals Robot Quest Arena, über das wir auch schon ausgiebig gesprochen haben, woraufhin uns einer unserer User ja mal geschrieben hatte und gesagt hat, na, das Spiel ist nichts für mich und ich spiele stattdessen Super Fantasy Brawl.
Ja.
Und da habe ich natürlich gesagt, na gut, das war natürlich bekannt, aber das habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Dem werde ich mal nachgehen und schauen. Und da kommen wir ganz am Ende drauf zurück. Wir reden aber jetzt tatsächlich über ein altes Spiel, also alt in Anführungsstrichen, und zwar Super Fantasy Brawl. Und das ist ein Spiel von, schon lange von langer Zeit im Kickstarter gewesen, auch wenn hier offiziell bei BGG steht 2022, aber ich meine, dass das ja schon länger
Also
ist,
der Kickstarter lief auf jeden Fall viel, viel länger. Ja, ja.
Ja, viel
ich
älter.
Mal gucken, wann ich es gespielt habe, aber das müsste auch schon. Nee, Moment, das kann nicht stimmen. Das kann ich. Ich gucke gerade, am 31. Mai habe ich es zuletzt gespielt, 2022 und am 13. März zum ersten Mal und ich habe es schon gekauft.
Also, damals, ne?
Tippe mal, dass entweder ist es sofort ausgeliefert worden, aber ich sehe gerade auch, es hat 2020 auch einen Preis gewonnen. Also ja. Da ist irgendwas falsch bei BoardGameGeek.
Daher meine ich auch schon ein bisschen älter her. Nun gut, wir reden hier über ein konfrontatives Arena-Zwei-Player-Spiel, würde ich sagen. Es ist, glaube ich, auch mit vier möglich, aber ich glaube, man spielt es nur zu zweit und sollte es auch sowieso nur zu zweit spielen. Und es ist auch wahrscheinlich auch als solches Spiel primär angedacht. Dabei geht es thematisch Fantasy Brawl halt. Ne? Wir hauen uns gegenseitig auf die Mütze und
ein MOBA. Multiplayer Online Battle Arena, aber es ist ein, man kann es schon mit League of Legends als Brettspiel schon ein bisschen vergleichen.
Ja, nee.
Ja, du hast sehr viel League of Legends gespielt. Hey, wir haben verschiedene Heroes, aber MOBA, die sich battlen.
Die Definition von MOBA ist doch auch, dass du auch diese Minions dabei hast, meine ich. Ne? Ist das nicht jedem MOBA?
Das ist keine Definition eigentlich. Das ist wahrscheinlich.
Also ich würde sagen,
es kommt schon nah ran. Komm.
Dann gebe ich dir als Hausaufgabe, mir einen MOBA-Titel im Videospielbereich zu geben, wo es nicht diese Minions gibt. Ne? Das ist dann für die nächste Folge.
Nee, danke. Ich habe schon früher meine Hausaufgaben eher schlecht gemacht oder gar nicht.
Wie dem auch sei, wir spielen hier thematisch Fantasy Schnickschnack. Entscheidend ist hier der mechanische Teil. Wir draften am Anfang uns drei Helden zusammen. Sechs liegen aus, ich wähle einen aus und dann immer abwechselnd. Und zu jedem Helden gibt es sechs Karten, wenn ich mich nicht gerade komplett irre. Und daraus entsteht dann quasi ein Deck aus 18 Karten. Die Karten sind dabei drei verschiedenen Farben zugeordnet, die dann repräsentativ dafür sind für die drei Aktionen, die ich innerhalb meines Zuges machen darf. Und da erfindet das Spiel jetzt erstmal per se nichts Neues. Das sind so die Standardsachen. Schaden über Entfernung, Bewegung dabei. Und Bewegung tatsächlich sehr gar nicht so irrelevant. Also vor allem auch die gegnerischen Figuren zu bewegen. Und da spielt man dann quasi abwechselnd eben in seinem Zug immer diese drei Aktionen aus. Und das Interessante, was ich bei dem Spiel sehr gerne mag, ist die Art, wie man hier punkten kann. Denn es gewinnt der Spieler, der zuerst 5 Punkte generiert hat. Und es gibt einen Punkt für das Besiegen einer gegnerischen Figur. Aber, und das ist oft halt das Relevantere, es werden im Laufe des Spiels auf der linken Seite so Missionen aufgedeckt. Die haben sehr oft mit den Spielfeldern zu tun. Das Spielfeld hat in der Mitte so einen gelben, roten und grünen Bereich oder blau, blau, gelb, rot war es, glaube ich, genau. Und dort gibt es dann oft so Sachen, kontrolliere den Bereich, dann gibt es Punkte dafür und kontrolliere den Bereich. Und das Schöne an dem System ist, dass die am Anfang des Spiels die erste Karte aufdeckst und dann wandert die im Laufe des Spiels so des Kartenrandes entlang und ist in der ersten Runde sie einfach erstmal nur da. Und danach gibt sie dir einen Punkt und dann zwei Punkte und irgendwann, wenn sie bis dahin nicht erfüllt wurde, dann würde sie sofort weggehen, gibt es gar keine Punkte mehr dafür. Und du kannst quasi schon sehen, worauf musst du gleich achten. Und das ist per se, finde ich, erstmal eine sehr interessante Mechanik, die mir erstmal sehr, sehr, sehr gut zugesagt hat. Dazu ist das generell immer eine Überlegung wert, was machst du, wie spielst du deine Karten aus, ziehst dann deine Hand, in der Regel ist nie so genau das dabei, was man eigentlich genau, haben will.
Mein Hauptkritikpunkt.
Ja, lass uns da gleich nochmal kurz drauf kommen und versuchst dann eben das zu machen. Ich würde an der Stelle vielleicht tatsächlich mal sagen, lass uns mal kurz drüber nachdenken, was uns nicht so gefällt an dem Spiel. Du sagst natürlich hier, ne, diese Kartenmechanik, da hast du dich schwer mitgetan.
Also erstmal kann man sagen, es ist ein MOBA. Ich habe gerade nachgeguckt. BGG listet es auch als Kategorie MOBA.
BGG hat kein Recht,
Spiel
als MOBA oder nicht so.
Mir fällt da noch, wie hieß denn das?
Atlantis? Ja, und das erste Kommentar ist A Great Tabletop MOBA Without Creeps. Ne? Also,
ja, without
also
Creeps, ist doch okay.
Ja schon gar keins mehr.
Es müssen doch auch gar nicht die Creeps dabei sein. Also ich habe viele gespielt. Ne? Ich habe auch Cloudspire gespielt. Guards of Atlantis 2 ist ja auch so eins. Die kommen alle ohne Minions erstmal aus. Ja, das ist ja logisch.
So, Definition of a MOBA wird hier erstmal gegoogelt.
Du kannst ja, das ist unfassbar, ne? Da, weißt du, da hat schon BGG die, sag ich mal, die Kategorie MOBA, da steht auch MOBA Style Game, es ist natürlich kein Multiplayer Online Battle Arena, ist natürlich nicht, es ist ja offline, ja? Gut, du kannst auch offline Battle Arena.
Players are assisted by computer controlled units that periodically spawn. So.
Ich glaube, das geht im Brettspielbereich eher weniger, sag ich dir.
Da ist doch hier Guards of Atlantis, ist doch das MOBA Spiel eigentlich.
Ja, aber auch da gibt es keine Minions und ich würde auch nicht sagen, dass es das deutlich bessere Spiel ist, leider.
Das war krass, das war einen Monat lang voll gehypt. Da habe ich gedacht, ich muss auf jeden Fall Guards of Atlantis kaufen.
Und ich weiß das noch, genau. Und wir haben es, glaube ich, zweimal gespielt. Nein, ich fand es nicht schlecht, aber find mal eine Gruppe und es war halt auch ein bisschen kantig. Nein, also was mir bei Super Fantasy Brawl erstmal gut gefallen hat, war so die Aufmachung. Ich hatte damals auch diese Neoprenmatte, die hattest du jetzt natürlich. Ich hatte auch so riesige Säulen und so fürs Kontrollieren der Gebiete. Das ist ganz cool. Also ich muss sagen, die ersten 4-5 Partien fand ich ganz cool, fand ich wirklich gut und habe gedacht, boah, krass, neuer heißer Scheiß. Und danach habe ich gemerkt, boah, scheiße, eigentlich die ganze Zeit alles, was ich tun will, funktioniert gar nicht. Ich ziehe einfach nicht die Karten des Charakters. Und das finde ich so eine doofe Mechanik, dass du 3 Charaktere hast, aber wenn du Pech hast beim Kartenziehen, kannst du eben nur einen Charakter aktivieren. Und das finde ich so blöd, weil es ist so entscheidend, dass du mit allen dreien irgendwie was machen kannst. Das fühlt sich einfach blöd an. Und da muss ich sagen, dass mir das Spiel mich da komplett verloren hat. Diese Glücksabhängigkeit, welche Karte ich wann ziehe, die ist in keinem anderen Kartenspiel so krass wie in diesem, ist so mein Gefühl. Weil du eben auch nichts machen kannst, gefühlt, wenn du nicht die Karte des Charakters ziehst.
Okay, hier mein Gegenargument. Tatsächlich gefällt mir die Mechanik eigentlich ganz gut. Aus folgendem Grund. Erstmal glaube ich zum Beispiel, dass ich es oft sehr gerne mag, wenn ich zum Beispiel von einem Charakter alle Karten habe, sodass ich mit ihm eine starke Aktion machen kann. Im Laufe des Spiels ändert sich das dann manchmal, je nachdem, wie gerade die Situation ist. Und hier sind 2 Sachen, die mir besonders gut gefallen bei dem Spiel. Nummer 1 ist erstmal, dass man diese Fähigkeit zu planen, also es gibt so eine Fähigkeit, dass du eine Karte dir zurücklegen kannst für den nächsten Zug, dass die oft unterschätzt ist. Mhm. Und die zweite ist, dass du ja relativ gut vorausahnen kannst, was sowohl du als auch dein Gegenüber für Karten bekommt. Wenn dein Gegenüber jetzt gerade relativ viel Schaden gemacht hat mit Figur X, dann kannst du davon ausgehen, dass er das in der nächsten Runde wahrscheinlich nicht mehr tut. Zumindest nicht im großen Maße. Und das ist eigentlich so was sehr Sympathisches in dem Spiel, was ich sage, ich fand das gar nicht so schlimm. Und das Spiel bietet dir dann eben die Möglichkeiten auch mit diesen Basisaktionen, die natürlich nicht ideal sind immer, aber
sind immer schwächere scheiße.
Variante. Ja, ne, bietet es dir aber eben eine zur Not mal eine Alternative, wenn man doch mal irgendwie den letzten Killing Blow setzen will. Also da gesehen fand ich eigentlich jetzt, das gar nicht so verkehrt. Und ich fand auch generell so immer die Überlegungen innerhalb des Spiels sehr schön. Also was mache ich jetzt? Ich habe die Möglichkeit, will ich einen Gegner besiegen, weil das gibt mir dann nochmal Vorteile, weil ich meinen Charakter aufleveln kann, oder will ich eventuell dann doch schauen, dass ich mich fürs nächste Objective gut platziere, und fand das einfach so von den strategischen Überlegungen her eigentlich sehr gut. Also es hat mir da in der Hinsicht sehr viel Spaß gemacht.
Mein Problem war, dass mir das Positionieren und diese taktische Überlegung sehr viel Spaß gemacht hat, aber ich habe mich die ganze Zeit vom Spiel gebremst gefühlt. Na, du sagst das gerade eben schon, da machst du halt eine Standardaktion. Ja, aber du denkst dann die ganze Zeit drüber nach, könntest du nicht mit dem anderen Charakter dann die Aktion lieber nutzen, weil die ist ja eigentlich stärker. Und für mich fühlt sich dieses Spiel maximal unbelohnt an, was das angeht. Wenn du schlecht ziehst, dann fühlt es sich nicht gut an. Und dieses Spielgefühl gibt mir die ganze Zeit den Vibe, dass ich denke, boah, ich würde das gerne ungehemmt spielen. Ich glaube, dass das mit anderen Mechaniken viel besser geklappt hätte, als mit diesen Karten, mit dieser Kartensteuerung. Aber das ist jetzt auch mein persönlicher Geschmack. Ich glaube, du siehst das anders. Das macht ja auch gar nichts. Bei mir ist es deshalb nachher dann rausgeflogen. Ne? Das ist nur der Grund. Und deshalb viel mehr Negatives fällt mir auch gar nicht ein. Nur das reicht halt vollkommen für mich aus, dass ich sage, das Spiel reicht mir da nicht.
Ja, ich bin auch selber, wir haben jetzt 6 Partien gespielt. Ne? Mhm. Und ich bin auch mal gespannt, wohin die Reise geht. Aber bis dato gefällt es mir ganz gut. Ich glaube übrigens, dass es trotzdem ein paar sehr größere Kritikpunkte hat. Und ein Teil, den ich nicht verstehe, und ich glaube, da hat man einen Fehler begangen. Erstmal glaube ich, dass es 3 Spiele gibt, mit denen sich das Spiel so ein bisschen vergleichen muss. Und 2 davon ist, auf der einen Seite ist das War Chest. Ein hervorragendes Spiel, übrigens, mega gut. Vor allem wegen dem Drafting am Anfang und wegen der gleichen Predictability. Ne? Bei War Chest ist es auch manchmal so, dass du denkst, ich möchte jetzt diesen letzten Punkt erobern, dafür hoffe ich, ziehe ich jetzt aus dem Beutel das und das. Ne? Und du weißt, es ist noch drin. Und das ist eigentlich immer so ein bisschen dieser schöne Moment, der wird bei War Chest aber viel schöner transportiert. Ne? Das ist ja viel offensichtlicher. Du weißt, wenn ich jetzt diesen Chip ziehe, dann ist das gut. Und da auch schon, ne, War Chest, das ist kein Vergleich. Ne? War Chest spielt einfach eine Liga über Super Fantasy Brawl in vielerlei Hinsicht. Und das zweite Spiel, mit dem es sich vergleichen darf, ist Warhammer Underworld Shadespire. Weil es ebenfalls, das ist ja natürlich jetzt wieder nochmal, also beide Spiele auch wieder dann in eine ganz extreme Richtung. War Chest ja sehr abstrakt mit den Chips und Warhammer Underworld halt ein Games Workshop Spiel. Mhm. Aber bei dem Spiel hast du es auch, geht es auch sehr stark um Objectives, diese zu kontrollieren und nicht unbedingt die Gegner zu besiegen. Und den Nachteil oder bei Super Fantasy Brawl, den ich hier sehe im Vergleich zu einem Warhammer Underworld, ist die Wahl der einzelnen Helden. Ich glaube nämlich, dass sich Super Fantasy Brawl viel besser getan hätte, wenn es gesagt hätte, ich habe hier ein zusammenhängendes Team mit zusammenhängenden Mechaniken. Und das würde dann wahrscheinlich auch ein bisschen in deine Karten spielen, dass man so ein bisschen sagt, es gibt vielleicht Karten, die ich auf einen Charakter spielen kann, die aber vielleicht auch zur Not fürs andere Team abgeschwächt werden oder sowas. Weil was mir hier so ein bisschen fehlt, ist Identifikation meines Teams. Also für mich fühlt sich das immer so ein bisschen auch zum Teil generisch an. Ja, also du hast so natürlich dann da die Zauberin, die nur wenig Leben hat und besonders viel Schaden macht, oder dann den Harpunentypen da. Ich kenne sie jetzt alle nicht beim Namen, aber da hätte ich gedacht, da wäre mehr drin gewesen. Ich vermute, man hat sich wahrscheinlich vielleicht deshalb dagegen entschieden, weil man in der Grundbox halt einfach 6 Charaktere hat und die, ne, dann hättest du 2 Teams und dann wäre es vielleicht, hat man sich gehofft, dass durch das Draften vielleicht der Abwechslung, dass die größer ist. Aber da hätte ich gedacht, verpasst das Spiel so ein bisschen was. Dann nochmal kurz zum Feedback, was wir bekommen haben. Ich finde, das lässt sich schwierig mit Robot Quest Arena vergleichen generell. Also ich glaube, beide Spiele wollen da eigentlich was ganz anderes. Das eine ist ja wirklich ein sehr konfrontatives Spiel. Jetzt Robot Quest Arena natürlich auch, aber natürlich sehr gutes Deckbuilding und dann ja fast schon Siegpunkt generierungsmäßig unterwegs. Ja, das...
Ich würde es auch nicht vergleichen wollen. Also es sind für mich beides andere Spiele. Und Robot Quest Arena lebt ja eigentlich auch vom Vier-Spieler-Modus dann oder 5 oder 6. Und Super Fantasy Brawl ist für mich auch so ein wirkliches 1-gegen-1. Klar kannst du das 2-gegen-2 spielen, aber das würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen.
Nee, genau. Und da einfach vielleicht noch, was ich immer denke, also da versuche ich immer darauf zu achten, dass, ne, wenn wir jetzt über Robot Quest Arena oder auch in Keep the Heroes Out reden, dass wir immer versuchen, das einzuordnen, was will das Spiel, ne? Und dass die Leute dann nicht losgehen und kaufen, nicht, oh, das ist jetzt das geile Duellspiel, was ich mir hier kaufe, wenn ich mir Robot Quest Arena hole. Da wäre übrigens meine Alternative ein drittes Spiel, welches ich auch Super Fantasy Brawl jederzeit vorziehen würde, welches aus meiner Sicht das absolut beste Fantasy-Zweispieler-Duell ist. Es ist einfach Summoner Wars. Da gibt es auch mittlerweile so viel Zeugs wieder von. Ich habe wieder drei, vier Sachen verpasst. Das ist ganz
klar. Ich finde, Summoner Wars kann man tatsächlich auch ein bisschen in die Richtung... Richtung vergleichen, weil du ja auch da diese verschiedenen Spawnpunkte dir selber festlegst und so deine eigene Agenda versuchst so ein bisschen zu verfolgen, je nachdem, welche Helden du gedraftet hast und so oder welche Fraktion. Das finde ich, ja, stimmt. Stimmt eigentlich.
Und das wäre da immer generell einfach meine Empfehlung.
Das wäre da immer. Das würdest du ja jedem Spiel vorziehen. Ist ja deine Eins. Also, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall eines der... Also nicht jedem, aber auch in diesem Bereich. Ich finde es einfach unglaublich gut und kann das immer nur empfehlen. Also ist leider ja immer nur in Englisch zu verfügbar. Dann noch ein letztes positives und dann sind wir auch durch mit Super Fantasy Brawl. Dennoch ein letztes positives Argument für das Spiel. Das kostet, oder ich habe es,
ja,
es
ich weiß, krass, der Preis
25
ist krass.
Euro bei Spieleoffensive bekommen. Auf Deutsch. Und das ist halt einfach ein Megapreis für die Miniaturen, die da drin sind. Das zeigt aber tatsächlich auch eins, das Spiel ist vorbei, ne? Also das wird nicht mehr produziert. Ich gehe davon aus, sie versuchen jetzt einfach nur noch da ihre letzten Copies wegzubekommen. Denn tatsächlich versuche ich dann gerade noch im Interesse meines Sohnes die Erweiterung zu bekommen. Und das ist, mit viel Glück hatte ich jetzt mal die erste bei eBay gefunden nach 2-wöchigem Suchen. Also auf Deutsch jetzt konkret, auf Englisch kriegst du den noch, aber dessen sollte man sich dann auch bewusst sein, kauft die. Aber für 25,99, 26 Euro bei Spielefantasie, da sind tolle Miniaturen drin.
Spieloffensive meinst du?
Spieloffensive, ja. So.
Ich hatte die Erweiterung tatsächlich, ich habe alles verkauft. Was würdest du, schade, hätte ich mal ein paar Jahre, nein, ist schon gut,
nämlich
viel Platz weg. Was würdest du sagen, abschließendes Fazit, welche Punkte würdest du geben nach 6 Partien? Ich glaube, ich habe nämlich auch 5 oder 6.
7 von 10.
7 von 10 würdest du geben, okay, krass. Ja, ich wäre tatsächlich bei einer 5 von 10 abschließend.
Nee, das finde ich,
ja, ist ja meine Meinung, ich kann nichts dafür immer. Ich
würde es aber dafür glaube ich, dafür macht das Spiel zu viel richtig.
Es gäbe jetzt kein Szenario, wo du es an mir mitbringen würdest und ich würde nicht sagen, nee, lass mal was anderes spielen. Ist meine Meinung.
Ja, das habe ich schon verstanden. Dass wir beide das nicht zusammen spielen werden, das ist bekannt, aber nee, also ich finde, also einfach für mal eine gute Alternative für den Preis, das ist kein schlechtes Spiel, also in der Form. Das ist ein okayes Spiel, das kann man mal gut spielen. Und vielleicht rutscht es auch nochmal ab auf eine 6 von 10, aber momentan macht mir das eigentlich ganz viel Spaß, schon allein wegen diesem Scoring-Mechanismus.
Was wir auch zusammen gespielt haben, was total ungewöhnlich ist, weil warum haben wir das zusammen gespielt, fragt man sich jetzt, ist Herbsthain. Ein Solospiel. Haben wir zusammen gespielt. Das ist auch, was ist da los?
Das weiß ich auch nicht. Ich wollte es mal kennenlernen, ne? Was du da uns hergezaubert hattest. Und wir waren ja bei dir und haben gedacht, na, mal eben kurz reinschauen, Herbstheim, was kann das?
Ja.
Why not?
Genau, ich möchte aber nicht nur ausschließlich über Herbstheim reden, auch wenn wir darüber oder dafür ein Rezensionsexemplar bekommen haben, sondern ich möchte jetzt hier eigentlich über die gesamte Reihe reden. Sie betiteln das auch als Hein-Trilogie. Ich finde das sehr lustig, weil ganz ehrlich, die haben so einen schönen Humor, die Spiele. Also sie schaffen es, sich da auch wirklich null ernst zu nehmen, auch mit diesen gesamten Themen. Und es geht um Obsthain, Citrushain, Herbsthain. Es sind alles Solo-Spiele, die ja mit 18 Karten auskommen, ein paar Würfel, und wir versuchen, die Karten so übereinander zu puzzeln, dass passende Gebiete übereinander liegen. Und die haben alle so eigene Kniffe. Ne? Also im ersten Spiel ist es noch relativ basic, da kommt noch nicht so viel Neues dazu. Im zweiten hat man dann ja quasi auf den Rückseiten sogar so alternative Wertungsbedingungen, die eintreten, und man muss eine Zielpunktzahl erfüllen und nicht mehr Highscore jagen, und es kommen einige Mechanismen noch dazu. Und jetzt in Herbstheim ist es so, die haben auch wieder auf der Rückseite diese Zielbedingungen, aber sie haben auch nochmal hinzugefügt, dass es so Joker-Gebiete gibt. Die drehen die den Würfel nicht höher, also man könnte sagen, wenn man ein passendes Gebiet über ein anderes legt, dann legt man einen Würfel drauf, und jedes Mal, wenn wir dann nochmal da ein passendes Gebiet drauflegen, dann dreht man den Würfel eins höher. Bei den Jokern macht man das jetzt nicht, aber es passt halt dadurch ein bisschen mehr. Ich würde sagen, dass die alle drei relativ gleichwertig sind. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe Obsthain auch wieder verkauft, nachdem ich Citrushain gekauft hatte. Ich würde auch sagen, man braucht nicht alle diese Titel. Denn ich glaube, ja, außer man spielt sie wirklich jeden Tag. Dann willst du Abwechslung haben, logisch. Ich finde, das Hübscheste ist tatsächlich auch Herbsthain geworden. Das hat so eine richtig schöne Herbstoptik mit schönen, warmen Farben. Und es ist, würde ich auch sagen, mechanismentechnisch hat es mich jetzt am meisten tatsächlich angesprochen, wenn ich die alle vergleiche. Und sie sind alle sehr ähnlich, aber haben trotzdem noch so kleine Unterschiede. Und ich möchte nur nochmal den Humor des Spiels vielleicht auch nochmal hervorheben, weil ich den wirklich gut finde. Das Spiel geht in 10 Minuten gespielt, ist für einen 10er oder 12 Euro verfügbar, aktuell auch auf Deutsch mit, und das will ich hier auch nochmal hervorheben, fantastischem Material. Wir haben tolle Würfel, die auch ein bisschen spezieller sind, ne? die vielleicht auch 10 Würfelaugen drauf haben und so weiter. Aber was ich total super finde, ist, dass das alles PVC-Karten sind, glaube ich, heißt es. Ne? Also Plastikkarten, die nicht kaputt gehen, die braucht
man
nicht.
Too many Bones-Karten, sagt man.
Too many Bones-Karten, die riechen auch genauso schön und genau, die duften wirklich genauso herrlich. Aber das macht viel aus. Also die Haptik, die Optik, dieser Schuber, den man hat, das ganze Spiel ist für das, was es ist, maximal wertig zu einem ganz kleinen Preis. Und ich sag mal so, man kann jetzt überlegen, okay, das Spiel sieht ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen speziell aus. Ich find's ganz cool, und ich will jetzt nur ein paar Wortspiele nennen, die in den Wertungen einfließen. Oh oh. Und zwar, wenn du unter 30 Punkte hast, dann hast du es verborgt. Dann hast du, glaub mir, oh, das Gott, wird besser. Heine gute Ernte, bärenstarke Leistung, das war gewaltig, und You are the Champion. Also es ist wirklich, ich mag sowas. Ich weiß, ich mag sowas super gerne. Es trifft genau meinen Geschmack, genau meinen Humor für so ein Solo-Spiel. Und von mir geht eine ganz klare Empfehlung raus für Solo-Spieler, die nicht viel Zeit haben. Also es geht hier wirklich nicht um ein Riesending, was man irgendwie in einer Stunde spielt, sondern das ist etwas, wenn man einen Kaffee sich macht und dann oder einen Tee und entspannt vor sich hin puzzelt, dann ist das eine große Herausforderung. Also da gut drin zu sein, ich weiß, also Stefan, du hast direkt in der ersten Partie meinen Highscore geknackt von Herbstheim. Ich war sehr angeknackst, muss ich sagen. Ich habe dir auch gar nicht so viel
geholfen. Hast du nicht gut geschlafen, ne?
Habe ich schlecht geschlafen und bin natürlich angespornt, es noch weiter zu spielen. Das weiß ich auch. Es gibt Solo-Spiele, die spielt man so ein paar Mal im Jahr und dann hat man die Regeln wieder vergessen. Bei Herbsthain ist das nicht so. Du weißt eigentlich, wie das gesamte Prinzip funktioniert, und du kommst gut rein Und es wird immer wieder auf den Tisch kommen, das weiß ich, weil ich ja eben die anderen beiden Teile auch schon vorher hatte. Und ich finde den dritten Teil tatsächlich, ich finde die alle super. Ihr braucht nicht alle. Ich finde den dritten aber am hübschesten, muss ich sagen. Und ich finde auch mechanisch bisher am spannendsten mit diesen Joker-Gebieten. Und man kann jetzt auch, ja, wenn man nicht farblich passende Gebiete übereinander legt, ist nicht sofort vorbei, sondern man kriegt nur -2 Punkte und das kann man auch mehrfach machen. Es ist witzig, wie sie mit wenig Änderungen ein ganz anderes Spielgefühl nachher beim Puzzeln hervorbringen. Und das ist auch eine Kunst, finde ich. Wie hat es dir denn gefallen, Stefan, bevor ich jetzt mich hier um Kopf und Kragen rede?
Ja, ich rede mich mal um Kopf und Kragen, weil ich fand das halt okay, ne, im besten Fall. Also, erstmal gutes Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich, ne, weil du hast schon gesagt, die Würfel sind super und die Karten natürlich toll. Und das passt natürlich. Meine Reaktion, das hatte ich ja da schon gesagt, ist, dass ich tatsächlich nachher gedacht habe, ich würde jetzt gerne nochmal Sprawlopolis spielen, was ich sagen würde, was für mich das bessere Spiel ist von den beiden. Und tatsächlich, jetzt wo du gerade so erzählst, habe ich auch tatsächlich nochmal gedacht, ich habe mein Sprawlopolis irgendwo verloren. Ich muss es neu kaufen.
Das ist weird. Also wie kann man ein Spiel verlieren?
Ja, wenn man, es wird hier irgendwo sein, ich finde es halt nur nicht mehr.
Vielleicht, hör mal, Twist, deine Kinder wollen nicht, dass du das spielst und haben es jetzt auch ganz hinten im Schrank getan.
Ja, weil die mich so viel Sprawlopolis haben spielen. daher, also das ist ganz nett, die Idee finde ich auch gut, macht Spaß, aber ich mag bei Sprawlopolis, finde ich halt einfach nochmal das coolere Spiel einfach an sich mit den mit diesen Score-Karten und wo du dann wirklich immer gucken musst, welche Objectives habe ich und dann wirklich nachher so ein bisschen dieser große Plan entsteht von dieser Stadt. Das fand ich da immer ein bisschen sympathischer und ich finde, die Spiele sind sich sehr ähnlich. Sind beides 10-Minuten Solo-Spiele, ne?
Genau, also die Zielgruppe ist die gleiche und ich würde da dir jetzt widersprechen und sagen, hier ist Sprawlopolis, willst du lieber spielen? Es geht doch vielleicht auch eher darum, mehr dieser Spiele zu haben. Ne? Also Sprawlopolis und die ganzen anderen Solo-Spiele. Wenn man das gerne spielt, dann ist Herbsthain oder die Hain-Trilogie definitiv was für euch. Das ist genau die Zielgruppe. Wenn ihr jetzt Sprawlopolis fand ich eh schon langweilig oder ich brauche davon nur eins in meiner Sammlung, weil ich spiele das nur einmal im Jahr, ist das was anderes. Aber ich kenne Leute und ich zähle mich auch dazu, die haben im Jahr immer mal wieder so eine Phase, wo sie denken, sie spielen jetzt mal ein bisschen mehr Solo. Und dann spiele ich eine Stunde und dann spiele ich gerne eine Runde von Northwood, Obsthain, vielleicht auch ein Sprawlopolis. Und ich spiele ganz viele kleinere Solo-Spiele. Da auch einfach mal gerne hintereinander weg. Und ich finde, wenn wir jetzt eine Top-Liste zu den besten Solo-Spielen machen würden, wäre die Hain-Trilogie definitiv in der Top 10 drin. Und da sind nicht nur kleine Spiele drin, sind auch größere Spiele drin, aber ich finde das schon so clever und so gut. Ich mag Puzzeln aber auch einfach gerne, wenn ihr jetzt nicht diese Puzzle-Mechaniken mögt und ihr auch so keine Puzzle-Spiele spielt, dann ist das auch wieder nichts für euch. Aber die Zielgruppe, die es anspricht, die wird mit dieser Hain-Trilogie wirklich großen Spaß haben. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil eben auch die Qualität überzeugt, weil die Spieldauer überzeugt und weil es wirklich auch eine kleine Schachtel ist. Die kannst du auch easy mit im Urlaub nehmen und wenn die Frau oder der Mann irgendwie, weiß ich nicht, sagt, ich bin jetzt nochmal duschen, dann sagst du dir, okay, dann packe ich jetzt mal Herbsthain aus, dann passt das. Ne? Und ich glaube, das ist die Zielgruppe und ich glaube, da gibt es nicht genügend Spiele, um zu sagen, ich habe da zu viel von zu Hause, wenn ich das viel spiele.
Ja. Ich fand es halt auch so ein bisschen fiddelig mit den Würfeln, ne? Da musst du jetzt so hochheben.
Ja, du hast immer eine Fiddeligkeit, ne? Das kristallisiert sich raus.
Ja, ich bin da noch. Ich glaube auch, ich spiele da eher so ein Onirim oder Siberian dann sogar als Solo-Spiel. Das sind auch noch, die dauern länger.
Auch
ne?
Das sind längere Spiele. Ja, aber so viel länger auch nicht. Die brauchen auch nur 20 Minütchen. Also für mich würde es in so eine Playlist gehören, alle möglichen kleineren Solo-Spiele. Ich spiele die meistens dann hintereinander weg. So 3, 4. Und dann bin ich auch erstmal wieder zufrieden. Ja? Und ich bin übrigens auch gespannt, was du jetzt zu meinem Dyson Cruzo sagst. Das habe ich dir ja auch mitgegeben.
Das stimmt. Das liegt hier. Muss ich noch spielen.
Ja, die, das so kommt dann in die spielen. Honorable Mentions beim nächsten Mal.
So. Wollen wir weiter? Oder?
Ja, also für mich ist es eine 7,5 von 10. Lege ich mich fest.
Ja. Ich hab's, ne, ich
ja, du hast ja nur einmal gespielt, du konntest jetzt nur einen kurzen Eindruck geben, aber also ich kann sagen, ich kann ja mal nachschauen, das würde mich jetzt auch interessieren, wie viele Male ich insgesamt die Spiele gespielt habe. Und
soll ich doch auf dich warten?
Ja, bitte. Und zwar habe ich Obsthain 5-mal gespielt, Citrushain 10-mal und Herbsthain bisher auch 5-mal. So. Also habe ich ungefähr 20 Partien mit dem Spielsystem zumindest verbracht. Ja. Punkt.
Punkt.
Ich glaube, jeder weiß jetzt, ob es was für ein ist oder nicht. Reicht jetzt. So, Simon, gib mal ab.
Kauft euch Sprolopolis. Ich habe auch wirklich, ich mache mal ein bisschen kürzer jetzt. Ich habe ein Spiel mitgebracht und das ist tatsächlich eine der Entdeckung von der Spiel von letztem Jahr, wo ich irgendwo auf irgendeinem Discord hatte ich das dann irgendwo gelesen, dass irgendwer meinte, ah, das muss man noch holen.
Der Thomas hatte mir das damals gezeigt und mitgebracht tatsächlich.
Ja, und das ist eine der wenigen Spiele, die ich dem Thomas genannt habe. Also es passiert ja sonst nie.
Ist das so?
Ja.
Ah, also ja, danke dir dafür, dass ich mir das gekauft habe und direkt wieder verkauft habe. Danke.
Wir reden über, und da wissen wir auch schon wieder, wohin die Reise gehen
wird. Ja, also dieses Mal ist wirklich die Podcast-Folge der Konfrontation hier. Ne?
Ja, dafür benehmen wir uns ja noch ganz gut. Aber,
ich finde auch.
Ich helfe dir vielleicht ein bisschen, weil ich gar nicht sagen werde, dass das ein großartiges Spiel ist, sondern ich ordne das so ein bisschen ähnlich ein wie bei dir. So, die Leute fragen sich jetzt draußen, ja, Butter bei die Fische, worüber reden die denn eigentlich? Und zwar reden wir über Kiri Ai, The Duel. Und das Wort steht wohl für den Samurai-Kampf, also der spezielle Samurai-Kampf, wenn zwei Leute direkt konfrontativ aufeinander gehen, ist auch egal. Es ist ein Duell-Kartenspiel. Du legst deinen Samurai auf so eine Karte drauf, die hat 5 Felder und dann suchst du dir aus einer Hand von 5 plus eine extra Karte 2 Karten aus. Da legst du eine als erste Karte hin, die zweite und eine als zweite Karte. Manche der Karten, vor allem die Bewegungskarten, haben meistens 2 Seiten, das ist ein bisschen entscheidend. Gehst du einen Schritt nach vorne oder nach hinten oder 2 Schritte und du kannst deinen Stance sozusagen, deine Haltung ändern. Also es gibt 2 Haltungen des Samurais. Da drehst du dann die Karte entsprechend um das anzudeuten. Und tatsächlich passt das zu Herbsthain wie die Faust aufs Auge, denn es ist genauso schnell gespielt. Und es ist ebenfalls die Too Many Bones-Karten, also auch diese Plastikkarten in so einer kleinen Box. Und ich weiß nicht, wieso, ich habe es damals einmal nur kurz gespielt und irgendwie vor der Spiel hatten wir jetzt irgendwie so eine Phase, wo wir 10, 11 Partien davon gespielt haben. Und daher habe ich das einfach nur mal hier mitgebracht. Die Partien sind super schnell. Es geht halt sehr viel darum, so ein bisschen zu erahnen, was macht der andere. Ne, du gehst, also du kannst dann immer auf das gleiche Feld schlagen, auf ein Feld vorher, eins dahinter. Ich erkläre das jetzt nicht en Detail. Ne? Es ist viel Abdecken. Du deckst die Karten auf, guckst, beide bewegen sich oder bewegen sich nicht und schlagen ein paar Spezialkarten dahinter. Und das ist sehr oft auch einfach totales Glück, was da passiert. Aber nicht nur. Ne? Es gibt schon, du musst gucken, welche Stance hat der andere, welche man weiß, welche Karten ihm zur Verfügung stehen, welche aus welchen Kombinationen er auswählen kann. Dazu hat jeder quasi so eine Super-Power-Karte. Du kannst einmal getroffen werden. Die ich
viel zu stark finde.
Die sind viel zu stark, aber daher muss man sie natürlich auch im richtigen Moment einsetzen. Mhm. Und das ist auch sehr essentiell, dir das natürlich zu tun und eben zu kontern. Das ist zum Beispiel, wenn beide sich gleichzeitig treffen, passiert gar nichts auch. Ne? Dann ist das. Und ich finde das auch sehr schön gelöst mit diesen 2 Karten, die sich da auf dem Feld bewegen. Wenn du getroffen wirst, drehst du die um. Also einmal darfst du getroffen werden, beim zweiten Mal hast du verloren. Und tatsächlich ist es so, wenn wir mal gerade eben dein Herbsthain nehmen, mit dem Spiel hatte ich um einiges mehr Spaß als mit Herbsthain und in der gleichen Zeit gespielt, weil die Partien an sich immer sehr spannend sind. Also das ist tatsächlich immer so, oh, was legt der andere wohl? Oh, ja, okay. Ich will das gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Und das ist ein kleines Spiel, wo ich jetzt überhaupt nicht sagen würde, ey, kauft euch das. Das ist wirklich so ein, fast schon so ein Liebhaberspiel. Das ist sehr speziell. Das kommt in dieser kleinen Hülle mit diesen Karten. Das spielt man wahrscheinlich ein paar Mal und holt es vielleicht dann ganz selten immer wieder mal raus für so eine ganz schnelle Duell-Absacker-Runde. Aber das ist jetzt nicht Rocket Science und das erfindet jetzt das Rad nicht neu. Ja. Aber tatsächlich war das für mich immer sehr unterhaltsam. Und das ist mal sowas, das kennen wenige. Und fand ich da immer eigentlich ganz nett, so eine schnelle Duellrunde gegeneinander.
Ja, also ich fand, ich hätte es gerne mehr gemocht, sage ich mal so, wie es ist. Ich habe das Gefühl, es war mir ein bisschen zu arzi-fazi. Und das Design stand sich so ein bisschen selber im Weg. Man musste die ganze.
Was ist arzi-fazi?
Das war so gewollt, wollte es irgendwie besonders aussehen. Ich habe nie so ganz diesen Spielfluss dadurch hinbekommen, dass ich wusste, okay, das macht die Karte, du bist immer am genau gucken und hast dann diesen Bereich und weiß ich nicht. Auch diese Striche, die ja auch eigentlich eine Hilfe sein sollen und so, es ist für mich irgendwie nicht, es war nie eingängig. Ich habe es echt, glaube auch viermal gespielt oder so und ich wollte es mögen, es funktionierte nicht, mir waren die Powerkarten viel zu stark. Dagegen waren die anderen Karten irgendwie, dass man voll drauf aus war, in die richtige Position zu kommen. Für mich kam da nicht so ein richtiger Spielfluss auf, den ich gebraucht hätte.
Mit den Powerkarten, das ist ja, also ich weiß nicht, ne, die benutzt, darfst du nur einmal benutzen. Ne?
Und ja, ich weiß, aber dann Spiel ist raus. Es halt ja auch.
Und daher fand ich das eigentlich ganz cool, weil es ist so ein Joker und du willst die auf jeden Fall, dass die trifft, weil wenn nicht, hast du natürlich einen erheblichen Klar. Nachteil. Und sie sind aber auch auf der anderen Seite auch nicht übermächtig, ne? aber natürlich schon sehr stark. Und daher fand ich das eigentlich auch immer eine gute Abwägung. In welchem Moment spiele ich die, in welchem Spiel wann nicht? Ne? Ist das jetzt, hebe ich mir die auf für später, für einen kritischen Moment, wann auch immer? Ne? Das ist so.
Ja. Also für mich hatte ich das Gefühl, dieses Spiel wollte zu viel Style haben. Ne? Auch die ganze Verpackung, die in so einem Stoffbeutel herkommt und so. Und dann aber irgendwie dieses Wesentliche, diese Übersichtlichkeit, die ich gebraucht hätte in diesem Spiel, irgendwie vergessen hat. Das fand ich sehr schade, weil ich glaube, dass es generell kein schlechtes Spiel ist.
Welche Übersichtlichkeit fehlt dir denn da?
Also ich fand das
mit diesen, du die Ikonografie, oder?
Ja, die Ikonografie also die nicht, das ist das Ding. Die ist nicht vorhanden und dann musst du anhand dieser gelben Striche doch auch noch ein bisschen was ableiten, was diese Karte jetzt eigentlich machen soll und so. Weiß nicht. Das war irgendwie nichts für mich, wo ich sagte, okay, da hat sich jetzt dieser Spielfluss eingestellt, den ich gebraucht hätte.
Und das von war daher, relativ simpel eigentlich. Also
eigentlich simpel, ja, wissen, aber nicht weil, übersichtlich.
Ne, du hast, simpel. Ja. Du hast ja immer dann, ne, wenn, da ist ja diese Linie auch mit diesen vier Punkten und wenn der genau am Anfang ist, am unteren Ende, dann schlägst du auf dein Feld und wenn es ein Feld nach vorne ist, dann schlägst du eins weiter weg und eben wenn zwei Felder da drüber ist, dann schlägst du aufs zweite Feld.
Ja.
Und ich finde tatsächlich auch so dieses Azi-Fazi, ein neues Wort wieder gelernt heute, das
Habe ich jetzt erfunden, vielleicht, weiß nicht.
Ich dachte, das gäbe es.
Ja, wahrscheinlich gibt es das auch. Kannst du ja googeln.
Steht im Duden. Ja. Ich fand das eigentlich, also gerade, also das hilft dem Spiel halt. Also das ist ja dieses Stylische, was ich in so einem Spiel haben will. Das macht das ja dann ganz niedlich, da zu sehen, auch diese mit den Haltungen, in denen du dich dann befindest, dass dann irgendwie da das japanische Symbol noch daneben steht und ja.
Naja, ja gut. Also für mich war es so, dass ich dachte, spielerisch war es mir ein bisschen zu wenig und übersichtlich fand ich es auch nicht. Also ich würde es jetzt auch nicht sagen, es ist ein schlechtes Spiel, ne? Also für mich wäre es jetzt so eine 6 von 10 vielleicht oder so. Ja, keine Ahnung.
Das ist halt ein sehr spezielles Ding, ne? Das ja, ist halt so, ja. Ich hau mir, also das ist so ähnlich wie Herbstein, hätte ich gesagt, aber eben für eine andere Kategorie von Leuten oder beziehungsweise für ein anderes Interesse, aber.
Es ist eine sehr spezielle Zielgruppe, ne? Also bevor ihr das Game euch kauft, guckt es euch mal an, wie es aussieht und dann weiß man schon ein bisschen mehr.
Kauft euch das lieber als Herbstein. Das sage ich
nicht. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also das sagst du jetzt wirklich oder sagst du das zur Provokation?
Nee, also das meine ich ernst. Also ich habe mehr Spaß mit dem Spiel als bei Herbsthain gehabt. Das ist schon. Also war einfach,
du hast ja auch Herbsthain jetzt einmal gespielt. Das ist ja keine Meinung, die du jetzt raushauen kannst eigentlich.
Ja, schon, oder? Also es kann sein, dass ich mich da noch irre, aber das ist ja jetzt nicht, als würde ich bei Herbsthain jetzt ja noch mehr entdecken müssen. Und
aber du hast es ja weniger gespielt.
Ich denke, der Vorteil hier ist ja eben, dass du eben dieses Zwei-Spieler-Konfrontative hast, wo es.
Aber wie viele gute Zwei-Spieler-Spiele haben wir? Wie viele gute haben wir?
Ja, genau. Zig. Also zig. Wie viele davon spielst du immer eben in 10 Minuten runter?
Zig.
Welche?
Agent Avenue.
Ja, das ist. Ja.
So, also sind schon zwei gute gemeint.
10 Minuten jetzt nicht sagen.
Ich glaube, da machen wir die besten zwei Spielerspiele in 10 Minuten. Da kriege ich eine Top-Liste in 2 Sekunden voll.
Easy. Ja, Mindbug spielst du aber nicht in 10 Minuten.
Oh doch. Na klar. Nee. Mit dir nicht. Du überlegst immer so lange, ja. Aber. Also,
die Average-Partie Mindbug ist nicht 10 Minuten.
Also, ich. Okay. Challenge, okay, ich gucke nach.
Für dich, ja, ich gucke
Moment.
Nach. Du zählst,
mal,
du bist ja
nicht ich habe 491 Partien Mindbug getrackt und meine Durchschnittszeit sind 6 Minuten. Und da würde ich sagen, das ist ein sehr, sehr guter Median bei 491 Partien.
Ja, du spielst ja einfach unglaublich schnell.
Ja, das stimmt.
Du bist ja dann schon nach x Partien ja schon so in dieser Kategorie von.
Ich spiele das aber mittlerweile sehr viel mit meinen Klienten. Ne?
Warte. BG Stats hat, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, haben wir ja vielleicht auch gleich die Überleitung. BG Stats hat ja diese Funktion, wenn du nicht die Time trackst und auf das Spiel gehst, dann sagt er dir die Average Zeit.
Ja, das mag ja sein. Das ist aber auch manchmal.
20 Minuten bei Mindbug. Also sehr deutlich verlässlicher, diese Information.
Aber ich kann ja jetzt keine Top-Liste machen und jedes Mal jetzt nachschauen, wie lange brauchen andere. Wenn ich eine Top-Liste mache,
ich sag ja auch nochmal, also ich würde auch niemandem raten, dieses Spiel jetzt, also das wäre keine direkte Kaufempfehlung. Das ist, wie ich finde, so ein bisschen so ein Liebhaberding, falls man vielleicht dem japanischen Samurai da so ein bisschen was abgefinden kann. Und wie ich wiederhole mich da, ne? Ich sage, das ist jetzt nicht, das erfindet nichts neu, ne? Das ist aber ein witziges Duellding, wo du die Spannung eines Duells halt hast. Geht der nach vorne, geht der nicht nach vorne? Ja, nein. Und das fand ich hier sehr cool gemacht.
Ja.
Es ist jetzt, musst du nicht haben, ne, in der Sammlung, aber wenn du jetzt vielleicht sowieso schon zig Spiele hast, das ist vielleicht mal eine Alternative. Und das ist mal was Neues, wo du sagst am Abend, wenn du jemanden hast, mit dem du gerade Summoner Wars gespielt hast und Super Fantasy Brawl und festgestellt hast, dass Summoner Wars viel besser ist, holst du nochmal das daraus.
Na gut. Ich würde sagen, andere Meinung. Ich rate vom Kauf ab, aber gut. Ihr habt jetzt beide Meinungen gehört. Wir haben uns jetzt genug in die Haare bekommen.
Ach so. Das ist doch
so ein bisschen darf auch sein.
Wir sind durch mit unseren Spieleempfehlungen.
Ja.
Oder Spielebesprechungen. Haben aber jetzt noch mal kurz gedacht, wir reißen noch mal ein paar Sachen an, die wir so gespielt haben, wo es sich jetzt aber nicht lohnen würde, darüber zu sprechen. Simon, möchtest du starten?
Ich hätte jetzt einfach mal die Zeit genutzt von September bis Aufnahmezeitpunkt. Und hätte mal geguckt, was habe ich so gespielt, was mich da. Wir können eigentlich erstmal so ein bisschen gucken, wie viel haben wir eigentlich gespielt in der Zeit und dann in die Honorable Mentions reingehen, oder? Dann hat man vielleicht einen besseren Überblick.
Okay, sehr gerne. Ja.
Also ich habe in der Zeit vom 1. September bis zum 7. Oktober, wo wir jetzt gerade aufnehmen, 167 Partien gespielt. Rund 64 Spiele, davon 32 neu. Und eine ungefähre Spielzeit von 65 Stunden. Also, 64 verschiedene Spiele. Was habe ich am häufigsten gespielt? Es war Captain Flip, Stefan. Dank dir habe ich es gespielt und seitdem fluchst du immer.
Ja, in meiner Top 9 ist es übrigens auch drin.
Woran liegt das? Ich habe das tatsächlich mit auf die Arbeit genommen, wobei ich habe es vorher mit Simone auch gespielt und wir sind beide eigentlich recht angetan. Also ich finde es tatsächlich besser, als Stefan gesagt hat. Oder eigentlich, glaube ich, hat Stefan es im Podcast wohl sehr lobend erwähnt. und hat es dann im Nachhinein immer gesagt, warum hast du dir das denn jetzt gekauft? Ich bin sehr froh, dass ich das gekauft habe tatsächlich. Also würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, ja, Spiel des Jahrespotenzial. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es ist schon ganz cool. Und ich muss sagen, mein Klient hat komplett Feuer gefangen. Ne? Also von den 15 Partien, die ich seit letzter Aufnahme gespielt habe, sind übrigens bisher auch alle, die ich gespielt habe, sind alleine 10 an einer mit diesem Klienten gewesen. Also der hatte richtig Bock und wir haben richtig durchgepowert, alle Pläne einmal durch. Und das hat ihm richtig Spaß gemacht. Und das ist immer auch ein gutes Feedback zu wissen, was sagen Nichtspieler dazu. Und deshalb, würde ich sagen, Captain Flip ist bei uns doch sehr gut angekommen tatsächlich. Und du sagst jetzt ja, bei dir ist es auch in der Top 9 zumindest. Also hast du es ja auch nochmal gespielt.
Ja, es ist halt einfach bei den Kindern sehr beliebt. Ne? Und das ist, um das nochmal kurz einzuordnen, ich fand das halt immer eine komische Wahl für die Spiel des Jahres Nominierten, aber das eben aus dem Grund, dass ich immer dachte, die Range ist halt, ne, also der Preis will, weiß nicht so genau, was er sein will. Generell finde ich, das ist ein okayes Spiel. Ne? Das ist, kann man spielen, das spielt sich schnell dahin. Was ich bei dem Spiel immer ein bisschen vermisse, ist, ich finde, dass relativ schnell oft dann manche Entscheidungen zu klar sind. Also dass man sagt, okay, wenn ich jetzt das habe, drehst du es um oder drehst du es nicht um. Ja, das ist schon, aber nee, man kann das schon spielen. Ne? Also das ist schon ist kein schlechtes Ding.
Okay, ja, Mindbug habe ich 11-mal gespielt. Seitdem, natürlich, ein Klassiker, immer wieder bei mir auf dem Tisch. Ein Spiel, worüber ich zumindest kurz sprechen wollte, ist Dorfromantik Sakura. Dürfte auch wahrscheinlich den einen oder die eine interessieren. Und das gefällt mir sehr gut. Wir haben es bisher 8-mal gespielt und entfacht so ein bisschen nochmal das neue, das Dorfromantik-Feuer irgendwie nochmal neu. Es ist am Anfang genau das Gleiche und geht dann aber in eine andere Richtung und hat wieder ganz tolle Einfälle bei Sachen, die wir freischalten müssen und entwickelt ähnlichen Sog wie beim ersten Mal, dass man sagt, okay, ich will einfach nochmal und nochmal. Und es ist sogar vorgekommen und das ist etwas, das Simone eigentlich nie sagt, komm, lass uns das jetzt direkt nochmal spielen, die Partie war so schlecht. Und normalerweise spielen wir jedes Spiel nur einmal, weil sie dann sagt, nee, habe ich keine Lust drauf. Aber das ist so. Und von daher, Dorfromantik Sakura ist genau das, was es sein will, eine Fortsetzung, eine Standalone-Fortsetzung von einem fantastischen Brettspiel. Und alle Leute, die Dorfromantik super fanden und es durchgespielt haben oder fast durchgespielt haben, können da definitiv bedenkenlos zugreifen. Dafür finde ich es super. Ja. Helden müssen draußen bleiben, 7-mal gespielt. Dyson Crusoe 7-mal gespielt, Three Chapters habe ich 7-mal gespielt, auch eben erwähnt in der Folge. Agent Avenue ist jetzt auch schon da, genauso wie Ended Netrunner. Ja, ich gucke jetzt gerade mal so durch, was ich noch erwähnen will. Über Smartphone Inc. würde ich gerne nochmal in einer separaten Folge in einem Gespielt drüber sprechen, weil ich das auch ein sehr, sehr unterschätztes Spiel finde, was so in eine Food Chain Magnet Richtung geht. Eigentlich würde ich das auch gerne mit dir spielen, weil ich glaube, dir würde das
Smartphone Inc. geht in Food Chain Magnet Richtung?
Ja, du greifst dir halt verschiedene Märkte ab und regelst über Angebot und Nachfrage quasi so ein bisschen den Markt. Ist schon sehr interaktiv, sehr gemein.
Sehr gut, ja.
Ich würde sagen, wenn du das nächste Mal vorbeikommst, dann spielen wir das, weil das geht, erklärst du auch in 20 Minütchen, Viertelstunde und das hat eine sehr, sehr hohe Intensität, kommt immer super an, würde ich aber dann nochmal separat in der Gespielt-Folge ausführlicher besprechen. The Gang haben wir auch 3-mal gespielt, kooperatives Poker.
Okay.
Ist ja ein Spiel, was im Moment auch sehr gehypt ist und ich würde auch sagen, zu Recht. Wir haben am Anfang nach den Regeln gedacht, okay, das wird ja jetzt sehr einfach und haben in der ersten Runde direkt verloren und haben es dann noch weitere Runden gespielt und tatsächlich auch mit Nicht-Pokerspielern. Ich bin auch kein Pokerspieler, klar, ich kenne Straße, ich kenne Drilling und so weiter. Das, mehr musst du aber eigentlich auch nicht wissen, es steht auch alles drauf. Und das hatte eine sehr coole Atmosphäre. Also The Gang hat mir auch echt gut gefallen. Genau, über andere Spiele werde ich jetzt noch nicht sprechen, sondern demnächst erst. The Mind ist mir nochmal positiv aufgefallen, Stefan. Das hast du sicherlich auch schon mal gespielt, oder?
Tatsächlich, ich nie, glaube ich. Ich Das ich glaube, wir haben mal irgendwie so eine.
Das wäre was für deine Arbeit eigentlich.
Ich habe es natürlich auch hier, aber ich habe es nie gespielt.
Das habe ich nämlich mit meinen Klienten gespielt. Das ist ein Spiel, bei dem wir nichts sagen und
ich weiß, ich kenne die Regel.
In aufsteigender Reihenfolge die Zahlen hinlegen müssen. Und das
Wolfgang
ist
Barsch, ne?
Ist das doch? Das ist eine gute Frage.
War das nicht Wolfgang Barsch?
Es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich sage: Boah, krass, das ist richtig gut. Das ist so eine geniale Idee und es ist so schön, wie eine Gruppe immer wieder eine eigene Dynamik dafür findet. Das finde ich auch immer noch herausragend. Das ist so ein, ich will sagen, eine vergessene Perle dieser kleinen Spiele. Marrakesch habe ich ja auch gespielt, nachdem wir den Aufruf im Podcast zum André gesendet haben. Hat mir auch gut gefallen, war mir ein bisschen zu lang, ehrlich gesagt. Also würde für eine Zweitpartie reichen, aber...
Mit wie viel habt ihr gespielt?
Wir haben zu dritt gespielt und es hat trotzdem ungefähr 2 Stunden gedauert. Ah, mir war es aber nicht von der Zeit zu lang, sondern mir waren es zu viele Aktionen tatsächlich. Also ich finde, für ein Eurogame hat es dann doch sehr, sehr viele Aktionen gehabt. Ich fand die Mechanismen sehr, sehr cool und würde es auch sofort nochmal mitspielen, aber ich müsste es mir jetzt erstmal noch nicht holen. Ja, und das dürfte es jetzt erstmal von den, also von denen gewesen sein, die ich zumindest mehrfach gespielt habe. Und über andere Spiele werde ich jetzt hier nicht groß noch sprechen. Vielleicht dann beim nächsten Mal, wenn ich es ein bisschen häufiger gespielt habe. Aber da waren jetzt zumindest noch mal ein paar ältere Spiele, glaube ich, auch dabei, wo man sagt, okay, die hat man vielleicht jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Müssen wir jetzt auch nicht drüber ausführlich sprechen, aber die kommen immer wieder ganz gut an. Ja.
Ich weiß egal, nicht, ich habe in der Zeit, ne, ich bin da ja in der Regel eigentlich immer deutlich hinter dir her, aber tatsächlich war der September ein krasser Monat. Meine Frau und ich haben unglaublich viel gespielt. Wir hatten auf der Arbeit 1-2 Sachen und
ja.
Habe ich jetzt 95 Partien gespielt. Und ich habe dir jetzt mal die Liste sortiert nach Spielzeit, auch wenn ich die nicht immer so hundertprozentig korrekt tracke wie du, aber ich finde das tut den Eurogames immer ein bisschen mehr Rechnung tragen. Und da ist bei mir tatsächlich auf Platz 1 Darwin's Journey. Das haben wir auch 4-mal gespielt. Also ist für mich auch nach wie vor absolut mega gut. Ne? Platz 2 auch Keep the Heroes Out. Platz 3 Blumenstraße Barcelona, Mandalorian Adventures. Hatten wir auch drüber gesprochen. Captain Flip dann eben auch, weil irgendwie mit X-Partien, Super Fantasy Brawl. Dann habe ich Faraway hier noch ganz oft stehen, wo ich immer denke, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde.
Ich finde es richtig geil.
Ja.
Da müssten wir, glaube ich, in der Gespielfolge nochmal ausführlich drüber sprechen. Jetzt
guck mal, hier ist mein Problem mit Faraway.
Ja.
Ja, also mein Problem mit Faraway ist, dass ich zu oft denke, du hast zu wenig Optionen. Ne? Es geht im Spiel immer um Optionen, welche Möglichkeiten habe ich.
Zu wie viel spielst du es?
Zu zweit immer zu zweit.
Das ist das Problem, Stefan.
Okay.
Pass auf. Wir haben da eine Hausregel. Wir decken nicht drei Karten, also wir decken eine Karte mehr auf. Weil die Kritik habe ich nämlich auch relativ häufig gehört, dass es zu zweit nicht so gut sein soll, weil man dann die Optionen nicht hat. Und seitdem decken wir eine Karte mehr auf und es funktioniert viel besser, tatsächlich.
Was ich sagen will, ist, bei Faraway ist und wie gesagt, weiß ich nicht, wie kann ich jetzt hier draufklicken, ohne dass der Filter weg ist? Nee, ne? Ich lieber nicht. Aber ich glaube, habt ihr jetzt overall, weiß ich nicht, auch nicht so 12 Partien oder so. Jetzt in dem Zeitraum waren 7, also vorher hatte ich es gar nicht so oft gespielt. Und mein Problem ist, ich glaube, die ersten beiden Karten, die du aussuchst, die entscheiden komplett deine Strategie. Also in der Regel willst du ja, um die höchste Score zu haben, hast du am liebsten schon so eine 24 Punkte, wenn du die und die Kaktusse, zwei von den blauen oder was auch immer hast. Oder du hast irgendwie sowas wie für jeden Totenkopf oder diese Teufelsdinger kriege ich 4 Punkte. Und natürlich soll am besten harmoniert das gut und dann guckst du noch ein bisschen darauf, was die anderen haben, dass du dich nicht so sehr in die Quere kommst. Und danach habe ich immer das Gefühl, sind ganz wenige Entscheidungen noch dabei. Also Entscheidungen in Form von, es ist eigentlich immer sehr offensichtlich, was du nehmen sollst. Weißt du, was ich meine?
Sehe das
also,
dass du, ich sehe das dass komplett du sagst, anders.
Naja, also es ist ja schon... Also,
ich spiele sowas von flexibel bis zum Schluss, muss ich dir ehrlich sagen.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht, also wie gesagt, ich bin da auch jetzt unsicher in meiner Meinung, aber so wie ich jetzt bisher immer gespielt habe, hatte ich immer das Gefühl, okay, du die ersten, zweiten Karten, die du aussuchst, das ist dann immer sehr klar, welche Strategie du nimmst. Dann ist nochmal manchmal entscheidend, wie die Zahl oder was.
Also ich finde es tatsächlich schon fast entscheidender, welche Zahlen du nimmst. Und dass du dich da auch ein bisschen drauf spezialisierst. Das ist so eine Mischung, weil du kannst über diese Zusatzkarten, die du ziehst, viel, viel mehr rausholen, als du denkst. Also wenn du da nachher 7, 8 von diesen Zusatz, nee, 7, 8 geht ja gar nicht, aber wenn du da, weiß ich nicht, 6 Zusatzkarten liegen hast, ist das so krass. Also das kann dir, da kannst du gefühlt diese krassen Karten überall liegen haben.
Naja, sicher.
Weil du die Symbole oben hast.
Also erstmal klar, du willst irgendwie 5 von diesen Sanctuaries haben, ne? Also das ist klar, aber die Hauptpunkte kommen seltenst durch die oberen Karten. Die helfen dir, die sind auch wichtig, aber entscheidend sind die Karten und die ersten zwei Karten, die du nimmst, die entscheiden die Strategie für den Rest.
Ja, ein bisschen
schon. Wenn nicht, verlierst du. Also
Hypothese. Ja, wenn du da nicht drauf gehst, ja, aber es kommt auch darauf an, welche erste Karte du spielst. Wenn
das ja, richtig. Also ich glaube übrigens, dass du auch da schon Pech haben kannst. Also und dann bist du bei deiner Hausregel vielleicht, dass du sagst, ich habe mehr Optionen. Aber wenn die erste wenn die ersten Karten nicht gut, also da kann sich schon tatsächlich sehr viel entscheiden. Wenn du da zwei Karten hast, die auch noch gut zusammen harmonieren, die das Gleiche brauchen, das ist schon sehr entscheidend.
Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht liege ich da auch falsch und ich spiele das einfach immer zu locker, aber mich fordert dieses Spiel immer wieder heraus und das finde ich total klasse. Also dieser Kniff von hinten nach vorne zu spielen quasi, das fordert mich immer wieder aufs Neue. Ich habe es jetzt auch echt schon weit über 10 Mal gespielt und ich finde es immer noch fantastisch. Also ja, ist ja, ja nicht schlimm,
noch mal,
wie
genau,
alles Gute. Ich glaube immer, wenn Spiele gut sind, dann haben wir unterschiedliche Meinungen.
Ja, oder wenn wir beide die gleiche Meinung haben, dann kann man sich sicher sein, dass es gut ist.
Auch, ja. Also eigentlich immer.
Lass mich nochmal kurz. tatsächlich Divide et Impera habe ich nochmal in dem Monat gespielt. Times
Up. Du hast echt viel gespielt,
Familie.
Ne?
Ja.
Times Up habt ihr gespielt. Auch ein Spiel, was man immer irgendwie empfehlen kann, ne? Für
mega,
Gruppen. Times Up ist super geil.
Wir haben, wir haben Times Up Family gespielt. Also das ist mit Bildern. Natürlich, offensichtlich können beide Kinder mittlerweile lesen, aber mehr oder weniger gut. Aber das ist immer noch die einfache Variante. Und mit Kindern ist das einfach, die wollen am liebsten immer nur den Pantomime-Teil machen, aber mega, mega gut. Und wo wir gerade bei Familienspielen sind, das ist relativ neu und fährt jetzt auch mit in den Urlaub. Ich habe Doodle Rush, habe ich uns besorgt. Ich weiß nicht, ob ihr was sagt. Und zwar ist das auch ein Zeichenspiel. Die Besonderheit ist, du hast eine oder 2 Minuten, weiß ich nicht. Also du hast wenig Zeit, um 6 Begriffe zu malen. Das heißt, du musst halt möglichst schnell 6 Begriffe hinmalen. Und das ist so ein bisschen der Clou dabei. Und ich hatte auch mal immer so Pictomania letztens ausprobiert. Ne? Also da versuche ich gerade immer noch so ein gutes Zeichenspiel für die Family zu finden. Und Doodle Rush könnte vielleicht eines der ersten sein, die da einigermaßen gut funktionieren. Und mal gucken. Also das haben wir gerade erst angefangen zu spielen. Dann haben wir am Wochenende unsere erste Partie King of Tokyo Duel gespielt.
Oh, und wie ist es?
Ich
höre bisher Gemischtes tatsächlich.
Ja, richtig. Und meine erste Reaktion war auch so, boah, braucht's das?
Hast du es auf Englisch oder auf Deutsch gekauft?
Ich habe es auf Englisch.
Das war die Geschichte, dass du das gar nicht wusstest.
Ich wusste gar nicht, dass es auf Deutsch gibt. Aber das ist okay. Also erstmal clever gemacht, hochwertige Materialien. Nach der ersten Partie, und wir haben wirklich nur die eine Partie gespielt, daher müssen wir mal schauen. Ja. Aber mein Eindruck ist so, das Original King of Tokyo, das finde ich auch mega gut. Ne? Für Family,
Ich fand es damals schon nicht so stark tatsächlich.
Ah, doch.
Ich bin kein King of Tokyo-Fan.
Family, Kinderrunden, super gut. Und der Clou von dem großen King of Tokyo, der kommt, dass du mit vielen spielst. Und dann den Smalltalk am Tisch hast. Bleibt der in Tokio? Bleib doch drin, trau dich noch eine Runde. Das ist der Spielmehrwert, den das Spiel bietet. Mechanisch ist das Pillepalle. Ne? Es geht darum, dass du würfelst, das ist easy. die Karten, kaufst du mir eine Karte? Ja, nein, nobody cares. Ne? Also, aber das Entscheidende ist dieser Smalltalk und
gucken, Trash-Talk.
Trash-Talk, genau, sorry.
Ja. Du kannst dich auch gerne über das Abendessen noch unterhalten.
Smalltalk, ja. Und bei King of Tokyo Duel ist das halt nicht. Und du hast trotzdem das simple Spielprinzip, ne? Dieses Kniffel-Spielprinzip. Und das, da bin ich mir unsicher, ob das trägt.
Ja, da bin ich mir auch unsicher.
Und der erste Eindruck ist, geht so. Noch zwei, lass mich noch zwei Spiele erwähnen. Kurz Nummer eins. Haben wir tatsächlich noch mal eine Runde Unlock Kids gespielt. Und ich fand den Fall sehr schwer. Also ich bin selber, ich bin vielleicht auch zu doof dafür. Wir haben das erste Unlock Kids gespielt.
Stefan schafft Unlock Kids.
Das ist
der Folgentitel.
Ja, ja. Ich bin auch, ich bin für die ganzen Mystery-Spiele einfach nicht intelligent.
Ich kann das auch nicht gut. Mir macht das aber auch, also diese Rätseldinger, wo du dann auch so diese mathematischen Rätsel und so lösen musst, das macht mir auch keinen Spaß.
Ja, das nicht. Also übrigens haben wir mal auch diese Exit-Kids-Variante gehabt. Mhm. Die ist Schrott. Also die musst du auf gar keinen Fall kaufen. Das waren wirklich nur so Aneinanderreihung von Rätseln. Das erste Unlock-Kids ist mega gut. Also da ist auch wirklich dieser erste Fall, der ist, glaube ich, dann auch für so Kindergartenkinder, dann ist das genau richtig für mein Level. Und der zweite Fall auch noch cool, ein dritter wird dann auch schon, also wird dann auch, glaube ich, immer schwieriger, aber bei dem zweiten Unlock Kids tun wir es echt schwer jetzt, also fand ich auch irgendwie, weiß ich nicht, also das ist, fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit von
wie,
dem ersten.
Für wie viel, was steht drauf, ab wie vielen Jahren?
Oh, müsste ich jetzt, also ich habe es nicht
also
hier.
Das ist ja Kids eigentlich, ne?
Genau, müsste ich jetzt gucken.
Also wenn du durch bist, vielleicht leih ich mir das mal aus für meine Klienten und teste das dann auch mal an.
Stories ist, from the Past ist ab 6 Jahre.
So, ja, krass. Aber ja, aber da das wäre noch interessanter, ob das dann für die Klienten funktioniert oder nicht.
Guck mal, also ich kann dir mal das erste mitgeben und das ist nämlich eigentlich sehr gut. Das habe
ich
noch.
Ja, gerne.
Ja, und dann, weiß ich nicht, ist auch gut. Wir haben tatsächlich an der Messe noch Tosset mitgenommen. Mhm. Das ist so. Ich weiß nicht, ob der das sagt. Sagt der das was?
Nee, sagt mir. Also vom Namen her nicht. Ich gucke es mir gerade an.
Das war da auch relativ gehypt. Das war dieser große Stand.
Ach, das ist da, wo die den ganze Zeit geschmissen haben.
Genau, der. Ja. Und das, ja, das ist auch so ein Family-Ding. Ne? Das nehmen wir mal mit. Und
was machst du damit? Du wirfst die einfach nur.
Das ist wie Boccia. Das ist also Boccia. Ne? Du wirfst diese kleine Kugel und dann hast du diese silbernen Kugeln und das ist das gleiche mit Pfeilen. Aber
ist
tatsächlich.
Ja lustig, ja.
Diese Technik, die Pfeile richtig zu werfen, die ist gar nicht so einfach. Also die Kinder haben da ein bisschen mit gestruggelt am Anfang, da überhaupt, dass die kleben bleiben. Ja, aber das Coole ist, du kannst das halt zu Hause überall machen, wo du willst. Und
außer du bringst die Vase nicht in Deckung wahrscheinlich, ne?
Ja, da jetzt nicht, aber so an Scheiben oder an ne, irgendwie an die Küchenwand auf dem Herd, der nicht. Ja,
ja, okay. Also das ist alles kein Problem.
Dings und das geht schon. Und jetzt ist ja noch, um zum Smalltalk überzugreifen, ist es ja so, und vielleicht der Outlook, was uns in der nächsten Gespieltfolge erwartet, wenn sie dann mal kommt. Wir fahren ja jetzt in die Herbstferien. Und das ist tatsächlich eine Woche, wo unglaublich viel gespielt wird. Da sind wir mit der Familie quasi weg und an der Ostsee in so einem schönen Apartment. Und das, da wird halt, nehme ich sehr viel mit. Und da werden wir vor allem auch Bombusters spielen.
Hast du es schon bekommen?
Ach so, ja, klar. Habe ich schon.
Ach nee.
Doch, das steht ja.
Ach, wie cool ist das denn? Ja, okay. Ich habe es nicht bekommen. Da war es schon weg.
Ach so, ich habe das bei Playmore Fantasy, bei dem Stand.
Okay, ja. Ja, okay.
Direkt. Und da werden wir halt da wird es sehr viele Familienspiele geben und mit meiner Frau werde ich dann nochmal, hoffe ich, Daitoshi, dass wir das gespielt bekommen. Und dann kommt es zum Showdown der Kennerspiele, würde ich sagen. Und zwar habe ich hier liegen Cities, Chandigarh und Flatiron, welcher wahrscheinlich der Favorit ist. Auf
Flatiron.
Flatiron, genau.
Grüße gehen raus.
Ja, und da gucken wir mal, was uns da erwartet.
Also ich muss sagen, es fällt mir sehr, sehr schwer, jetzt zu sagen, was ich für die nächste Gespielt-Folge nehmen werde. Ich weiß nur, worauf ich mich freue. Ich weiß, worauf ich mich sehr freue. Das ist die gesamte Thomas Scholleck Trilogie, die es aktuell gibt. Ich weiß, es gibt auch, oder es wird noch ein nächstes Spiel, nächstes Jahr geben von ihm. Das ist wirklich einer der aufstrebendsten Artists oder Autoren, die wir gerade haben. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe jetzt alle drei von ihm, Galileo Galilei, Seti und auch das Tea Garden. Da bin ich sehr gespannt drauf und ich bin mir sicher, die werden wir relativ schnell spielen. Genauso interessant finde ich tatsächlich auch Ironwood von Mindclash Games, was ich unbedingt jetzt spielen mag. Vielleicht kommen wir auch noch mal zu ein paar Stichspielen mit meinen Eltern. Dann würde ich gerne Xylotar noch mal ein bisschen ausführlicher spielen und vielleicht auch das Stichspiel von deinem Lieblingsdesigner Martin Wallace. Der hat ja Zero to Hero gemacht, das habe ich mitgenommen auf der Messe. Eigentlich würde ich auch gerne das Dune-Krieg um Arrakis spielen. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob wir das hinkriegen bis zum nächsten Mal. Aber auch sowas wie Endeavor und Steam Power. Das Problem ist, da ist echt zu viel.
Ja, wir haben zu viel. Ne? Das ist jetzt.
Jetzt gerade ist es zu viel. Vor allen Dingen will ich auf jeden Fall Compile noch viel häufiger spielen. Ich habe da gerade wirklich richtig Bock drauf, Compile häufig zu spielen und es auf den Tisch zu bringen. Genauso wie Agent Avenue ist es immer schön, wenn man weiß, okay, die zwei Dinger, die werde ich über Wochen hinweg, über Monate hinweg vielleicht sogar viel spielen. Und man will ja auch nicht immer neue Regeln lernen, sondern will auch noch mal ein bisschen so eintauchen. Genauso übrigens, kleiner Spoiler, da haben wir auch eine Rezensionsexemplar bekommen zu Applejack, das in der Erstpartie hier total gut angekommen ist. So ein Plättchenlegenspiel von Uwe Rosenberg. Und in der nächsten Folge müssen wir aber auch, ne, ihr hört jetzt die ganze Zeit hier vieles Positive über unsere Rezensionsexemplare. Das liegt ein bisschen daran, dass wir auch gucken, dass wir uns interessante Spiele schnappen. Aber da habe ich ein Spiel, was mich sehr ratlos im Moment zurücklässt. Einerseits von der Anleitung, andererseits auch vom Spielgefühl. Da möchte ich aber ehrlich gesagt nach vier Partien noch nicht drüber sprechen, sondern würde mir gerne noch die Zeit nehmen, das bin ich, glaube ich, allen dann auch schuldig, auch vor allen Dingen euch als ZuhörerInnen, dass ich einfach mir nochmal die Regeln genauer anschaue, mir nochmal ein paar Videos anschaue und gucke, spielen wir es überhaupt richtig oder habe ich das Spiel vielleicht falsch verstanden? Und dann noch weitere Partien spielen, um zu gucken, okay, ist es wirklich so blöd, wie ich es finde, oder ist es vielleicht trotzdem, haben wir vielleicht irgendwas falsch gespielt? Ich glaube nicht. Die Hoffnung ist trotzdem noch irgendwie da. Aber keine Sorge, auch wenn wir hier über Rezensionsexemplare sprechen, wir werden hier unsere ehrliche Meinung sagen. Und wenn das den Verlagen nachher nicht passt, dann müssen sie uns anschreiben und sagen, hier, kriegt ihr keine Kopie mehr, dann kommen wir damit auch klar. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich eingehend mit der mit dem Spiel beschäftigt. Und das kriegt ihr hier bei uns auf jeden Fall geboten. Und bei Spielen, die einem nicht gefallen, dauert es dann halt ein bisschen länger manchmal, dass man drüber spricht, weil man halt wirklich guckt, okay, mache ich hier alles richtig? Ist das wirklich so schlecht? Ja, aber das machen wir sonst ja auch. Von daher. Ja, das ist so ein Ausblick. Aber am meisten freue ich mich tatsächlich auf die Spiele, die ich schon gespielt habe. Und die, wo ich weiß, okay, sind cool. Und ansonsten auf Tea Garden und Galileo Galilei. Sieht, die haben wir ja schon einmal gespielt und da warte ich auf meine Vorbestellung noch. Red Jack habe ich ganz vergessen. Red Jack freue ich mich auch richtig drauf. So ein richtig interessanter
Games
Titel.
Auch, ne?
Frosted Games mit, wie nennt man das denn? Blackjack? Ist das Blackjack? Ja, Blackjack-Mechanismus, aber auch mit Aktionskarten. Ja, also ich habe genug eingekauft. Ihr merkt schon, ich bin jetzt schon überfordert, worüber ich beim nächsten Mal sprechen soll. Aber ich suche mir natürlich drei interessante Titel raus oder vier. Und dann
oder 10.
Oder 10. Oder 20. Nein, das schaffen wir
nicht. Ja, generell nochmal kurz, du hast es schon angesprochen. Ne? Ihr habt das auch schon gemerkt. Ne? Wir haben jetzt ab und zu Rezensionsexemplare dabei, die wir in der Regel nicht umsonst bekommen. Ne? Ganz selten.
Also ich, oder? Ein paar haben wir umsonst bekommen. Ja. Grüße gehen raus an die netten Verlage, aber auch die anderen sind natürlich nett. Also alle Verlage sind nett. Na, also man kann sich das bei uns nicht erkaufen.
Das stimmt nicht, dass alle Verlage nett sind.
Wir werden das Thema heute nicht aufmachen.
Das machen wir heute nicht, aber wir müssen irgendwann mal eine Folge machen, weil man schon merkt, dass also manche Verlage sind wirklich nett und manche geht so.
Ja, aber wir werden da jetzt nicht drüber diskutieren heute in der Folge. Das ist zu lang.
Ja, ne, jetzt ist schon vorbei. Jetzt ich sag vorbei, ja, wir sollten ja irgendwann mal eine Folge darüber machen. Aber die Information generell, wenn wir Exemplare haben, die wir irgendwie vergünstigt bekommen, dann sagen wir das vorher. Also das ist uns, also wir haben schon uns gemerkt, also das ist uns wichtig, ne, dass wir da einfach möglichst transparent sind und sagen, okay, hier, das, da haben wir nicht irgendwie vollen Preis für gezahlt und das, dass man da weiß, ne, dass das ebenso gekennzeichnet ist. Müssen wir da irgendwas?
Nein, du hast alles gesagt. Du hast alles gesagt. Genau. Wie gesagt, schickt uns gerne neue Vorschläge zu dem Gespielt-Format oder zu Änderungen, die wir auch vielleicht vorgenommen haben, die vielleicht nicht so gut sind oder auch gut sind. Einfach mal bei Instagram und Feierabend für heute. Es wird nicht besser. Aber seht es uns nach, wir haben ja auch die Folge, die ihr letzte Woche gehört habt, auch heute schon aufgenommen. Also haben wir jetzt fast vier Stunden erzählt. Von daher würde ich sagen, Grüße gehen raus an euch alle. Schreibt uns gerne eine nette Nachricht zu Feedback oder sonstiges. Würden wir uns sehr freuen. Und dir wünsche ich erstmal einen schönen Urlaub. Und wenn du zurück bist, dann wird nochmal ordentlich gequatscht. Also, bis dahin, Leute. Macht's gut.
Ciao, ciao.